Tag zusammen, willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Hallo! Der siebte Spieltag steht in der Diskussion. Und eins ist auch schon klar, nicht nur hier, sondern auch im Stadion. Stimmung in der Bude. Ja, die Zuschauer sind zurück und das ist schön. Und da freuen sich nicht nur die, sondern auch die Vereine, die Spieler, vielleicht auch die Schiedsrichter. Man weiß noch nicht genau, müssen wir drüber reden. Auf jeden Fall, was ist mit den Ultras? Die kommen ja auch langsam zurück, aber sind sie damit einverstanden, wie das passiert? Was ist mit den personifizierten Tickets und so weiter und so fort? Auch das werden wir vertiefen, aber natürlich werden wir auch über Hertha BSC reden. Die haben verloren. Einen herrlichen Fallrückzieher von Nils Petersen hat sie wieder ganz nach unten geschubst. Und das gefällt ihnen natürlich nicht. Und die Herthaner überlegen jetzt, was machen wir mit Paul Dardai? Wie kommen wir aus der Krise wieder raus? Auch das ist ein Thema bei uns. Und dann gab es noch das hier, den Fallrückzieher, ja, man muss schon sagen, ins Glück. Und dann gewann die Borussia aus Gladbach tatsächlich mit 3:1 und in Wolfsburg. Und das Ganze zum zweiten Mal einen großen besiegt, hinter nach Dortmund, jetzt auch Wolfsburg. Und sie sind wieder so ein bisschen in der Spur Richtung Europa. Was geht da noch für Borussia Mönchengladbach? Oder was geht jetzt erst recht? Deshalb freuen wir uns über den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Jetzt habt ihr gegen Dortmund gewonnen, okay. Aber jetzt habt ihr in Wolfsburg nachgelegt. Ist jetzt Erleichterung?
Tatsächlich. Also wir haben jetzt gegen drei Champions-Ligisten, Bayern ist unentschieden mit dazu, 7 Punkte gemacht. In anderen Spielen hat es bisher gehapert.
Und was war das für ein Spiel? Wir gucken uns das 3:1 an. Und man muss sich ja wirklich mal überlegen, dieses 3:1 ist von Joe Skelly nicht nur für sich selber vorgelegt worden. Was sagst du zu dem Jungen?
Fantastisch. Also ist wirklich bisher der Gewinner der Saison bei uns mit seinen 18,5 Jahren. Kam aus den USA im Januar, hat bei der U23 gespielt, hat sich ein bisschen an Deutschland gewöhnt. Und jetzt spielt er seit 7 Spielen unfassbar gut.
Und das Verrückte ist ja auch, er ist 18 und vor 18 Jahren habt ihr das letzte Mal in Wolfsburg gewonnen. Also, ja, da gibt es doch irgendwie eine Verbindung. Daher kam das bestimmt.
Ja.
War ein gutes Spiel. Wir müssen über eure Personalien reden, logischerweise. Und wie geht das weiter mit Borussia Mönchengladbach? Ist jetzt Europa wieder drin? Das ist ja auch die große Frage. Und dazu haben wir auch die Frage der Woche mit Jana.
Schönen guten Morgen. Ja, Max Eberl hat es gerade gesagt. 3 Champions-Ligisten, gegen die gab es 7 Punkte für Gladbach. Also wir merken, sie brauchen einfach die großen Gegner. 1:1 im Auftakt gegen die Bayern, dann der Sieg gegen Dortmund am letzten Wochenende und gestern dann dieser 3:1 Erfolg gegen Wolfsburg. Damit wurde doch jetzt die Trendwende eingeleitet und Adi Hütter scheint endlich angekommen in Gladbach. Unsere Frage der Woche ist jetzt, nach 2 Siegen gegen 2 Top-Teams führt Hütter die Fohlen in dieser Saison zurück nach Europa. Stimmen Sie da gerne mal ab. Die Nummer ist wie immer die 01379011011 oder einfach auf sport1.de. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gäste.
Rudi. Und vor allen Dingen, was sagen unsere weiteren Gäste auch zu dieser Frage? Wir begrüßen die Podcasterin und Buchautorin Mara Pfeiffer. Herzlich willkommen. Von der ARD begrüßen wir den Kollegen Tom Bartels.
Hallo, schönen guten Morgen.
Von der Welt begrüßen wir Julian Wolf. Morgen. Und wir begrüßen natürlich recht herzlich auch unseren sport1-Experten Stefan Effenberg. Hallo.
Morgen, hallo. Morgen.
Und dann bleiben wir hier stehen, weil du hast noch ein bisschen Zeit. Und dann setzen wir uns gleich hin, aber du hast noch ein bisschen Zeit, über deine Gladbacher und die vielen Antworten auf die Fragen, die wir machen wollen, zu geben. Und vor allen Dingen, wir wollen jetzt erstmal über die Hertha reden. Insofern, da hast du sicherlich auch eine Meinung dazu. Aber bei der Hertha war das eine knifflige Nummer. 0-5 gegen die Bayern, dann 0-6 gegen Leipzig. Und dann kam auch noch Freiburg. Und da war Pflicht eigentlich zu gewinnen, aber sie haben es wieder nicht hingekriegt. Sebastian Bernstorff.
Optimistisch und entschlossen. Die Hertha mit ihrem Trainer auf der Jagd nach Erfolg. Doch die Gefühle von Paul Dardai waren dann doch düsterer Natur. Von angespannt über genervt bis hin zu verzweifelt. Und der kleine Hoffnungsschimmer nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Freiburg blieb eine unbedeutende Episode. Wieder verloren. Dank der 2 Sportclub-Tore nach Eckbällen. Bereits die Standardgegentore 7 und 8 in dieser Saison. Trauriger Negativhöchstwert in der Bundesliga. Dardai coacht eine Mannschaft, die rennt, die ackert, die bereit ist, körperlich ans Limit zu gehen und darüber hinaus. Dass sie trotzdem nicht punktet, ist ein echtes Alarmzeichen.
Ganz ehrlich, wenn die Jungs das beherzigen, was wir die Woche jetzt auch durchgezogen haben, auch mit dem Trainer zusammen, dann kann es schon in die richtige Richtung gehen.
Statements, wie man sie öfter hört, unmittelbar vor Trainerentlassungen. Und vielleicht schaut sich Fredi Bobic ja längst nach einem Nachfolger um.
Ich habe da eben gerade gesagt, da verstehen Sie kein Deutsch. Natürlich habe ich gesagt, dass wir weitermachen. Habe ich doch gerade gesagt.
Sie haben gesagt, Sie setzen sich zusammen und analysieren. Sie haben auch nicht klar gesagt, okay, wir machen definitiv zusammen weiter.
Ja, natürlich macht man das.
Vom Sportgeschäftsführer also doch klare Kante. Aber vielleicht würde der Hertha ein Trainerwechsel ja doch helfen.
Ja, das ist eine dieser Fragen, die bei Hertha eine Rolle spielt. Stefan, glaubst du, dass Trainerwechsel sinnvoll sein könnte bei der Hertha?
Ich vertraue jetzt mal Fredi Bobic mit seiner Aussage, dass er ein gutes Gefühl hat. Er ist ganz nah dran an der Mannschaft. Von daher würde ich sagen, dass sie es noch mal versuchen. Ja. Es ist natürlich für Fredi Bobic auch unwahrscheinlich schwer, nach dem Spiel direkt ein Statement abzugeben. Deswegen verstehe ich seine Antwort schon, dass er ein bisschen angepisst ist. Aber sie müssen sich natürlich steigern. Also sie investieren viel, sie arbeiten Fußball, aber so richtig kreativ sind sie nicht. Es wird eine schwierige Saison für die Hertha auf jeden Fall.
Also wenn man dann auch so den Arne Friedrich, Sportdirektor von Hertha hört, der hat gesagt, ein Stück weit ist es definitiv zu wenig. Also das ist ein bisschen dünn als Erklärung dafür, dass man jetzt das Heimspiel da verloren hat.
Wir haben 2 wichtige Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren müssen. Gestern gegen Freiburg und auch gegen Wolfsburg. Das tut ihnen extrem weh. Und ansonsten ist es eine extrem schwierige Situation, um bei dem Wort zu bleiben. Denn wenn man sich anguckt, was Hertha transfertechnisch gemacht hat, da war jetzt nicht so viel Geld im Spiel. Die haben mehr abgegeben und zwar gute Leute. Cordoba, Kunja brauchten das auch. Haben viel Geld sozusagen eingenommen, Luke Bacchio abgegeben, haben sehr teuren Kader. Und zumindest für Pal Dardai kann man anführen, dass er letztes Jahr die Mannschaft gerettet hat und kam, als der Karren schon ziemlich verfahren war. Also er ist sicherlich nicht der Schuldige da bei der Situation von Hertha. Ein paar Punkte zu wenig, aber es ist auch in der Konstellation aus meiner Sicht noch einiges möglich.
Aber Hertha hat ja im Gegensatz zu Gladbach eine ganze Menge Geld im Hintergrund. Ja? Und trotzdem kriegen sie es auch mit Geld nicht so wirklich hin im Moment. Ich meine, wir werden ja über eure Situation später noch ausführlich reden. Aber hast du einen Tipp für die Hertha? Mal nicht so viel Geld ausgeben, mal ein bisschen die Jungen sich angucken? Oder?
Also ich werde mich hüten, mit direkten Konkurrenten einen Tipp zu geben. Aber
das ist klar.
Fakt ist natürlich, dass das Hertha BSC, was man die letzten Monate ja mitbekommen hat, doch extrem viel Geld auch von außen bekommen hat. Ist klar, sie haben verkauft, sie haben teure Spieler verkauft. Ich denke, das war kaderpolitisch. Sie wollten wahrscheinlich einen neuen Kader haben. Sie wollten Spieler abgeben, die vielleicht Probleme bringen könnten. Das ist das, was ich von außen beurteilen kann.
Aber dann geben sie an euch Luca Netz ab und haben ihn jetzt nicht mehr. Also das sind natürlich auch Fehler. Deshalb ein Stück weit definitiv zu wenig.
Ja, es ging offenbar bei der Kaderzusammenstellung auch, du hast es jetzt eben schon kurz angerissen, auch wohl um Egoismus und Teamgeist, der stärker werden sollte. Also dass man, ich sage es mal ganz hart, die faulen Äpfel so ein bisschen aussortieren wollte aus dem Korb. Und wenn du dann siehst, 8 Gegentore nach Standards, wir sind noch früh in der Saison. Ich finde, Standards-Gegentore haben schon oft auch mit Disziplin zu tun. Mit Zuordnung, mit Teamgeist, ja. Nicht immer, du kannst immer einen unglücklichen Freistoß kriegen, kein Problem. Aber in dieser Masse ist das ein fatales Zeichen.
Also wir gucken uns die Standards nachher noch an. Wir wollen jetzt noch mal Fredi Bobic hören, der ja, wie Stefan schon sagte, ziemlich angepisst war am Spiel, um es mal deutsch zu sagen.
Ich bin, glaube ich, bekannt, dass ich ganz, ganz ruhig eigentlich dann und sachlich auch dann vorgehe. Und erstmal mit den Parteien mich bespreche und auch mit dem Trainer mich bespreche, ein Spiel analysiere. Und er volle Rückendeckung hat, wie er auch die ganzen Wochen gehabt hat. Ja. Und das ist doch das Wichtige. Ja.
Mara, ist das böse von uns Journalisten, wenn wir dann sie immer kurz danach fragen? Und dann fehlt natürlich so die richtige Einstellung zu der Antwort, weil man natürlich angepisst ist.
Naja, ich glaube, niemand, der in dem Business arbeitet, ist nach so einem Spiel über die Frage verwundert. Sie gehört schon ein bisschen dazu. Aber ich meine, man muss sagen, Hertha BSC hat sich ja vor der Saison ganz bewusst für den Trainer entschieden, was sie nicht hätten machen müssen. Und ich bin keine Freundin davon, dann nach den ersten Spieltagen, wenn es nicht so läuft, direkt wieder über einen Trainerwechsel nachzudenken. Weil ich meine, wir sprechen bei der Hertha immer über das Geld, was da reinfließt. Aber was mir so ein bisschen fehlt, wenn ich von außen drauf schaue, und natürlich kann ich nur von außen drauf schauen, ist tatsächlich das Konzeptionelle, also wo wollen die dann eigentlich inhaltlich hin? Man kann immer sagen, wir haben jemanden hinten dran, der uns die Kohle reinpumpt, und wir sind jetzt der Big City Club und wir wollen nach Europa. Und ich finde, man hat schon auch das Gefühl, dass die Mannschaft und der Trainer, dass das da irgendwo funktioniert. Aber was will ich eigentlich inhaltlich auf dem Platz? Für was für einen Fußball will ich spielen und mit was für einem Fußball will ich meine Ziele erreichen? Und das habe ich bisher diese Saison bei der Hertha
und für mich noch nicht gesehen. Das gehört eben auch zur Wahrheit, das gehört auch zur Wahrheit, dass Paul seinen Teil dazu beigetragen hat mit seinen Äußerungen, dass über den Trainer diskutiert wird. Also es kommt nicht von außen, es ist unser Job oder der Job des Kollegen, nach so einem Spiel zu fragen. Und Paul hat in den Wochen davor Vorarbeit geleistet. Ich bin nur ein kleiner Trainer. Hertha sucht einen großen Trainer, dass diese Diskussion sich jetzt verschärft.
Und er hat gestern nach dem Spiel Folgendes gesagt dazu.
Zurückzutreten, das kommt von irgendwie von euch. Also hat das nie ein Mensch gesagt. Ja? Nicht mein Berry, nicht mein Leben. Paul Dardai kämpft immer jeden Tag, jeden Moment für jeden Rasen. Ich bin immer für ein Jahr hier. Und dann kann ich alles schreiben, kann auch die alle spekulieren. Paul Dardai ist immer ein Jahr hier.
Er ist ganz sympathisch, aber ist Paul Dardai wirklich...
Natürlich ist er sympathisch, aber es ist ja auch kein kleiner Trainer. Also man sollte nicht vergessen, er hat bei Hertha BSC, also die Hertha auch in den Europapokal mal geführt. Ja. Also kann er es ja sehr wohl. Ich vertraue in dieser Situation jetzt Freddy Bobic, der ganz klar gesagt hat, er hat unsere Rückendeckung. Also wenn das einer meistern kann, so eine Situation, die nicht einfach ist, dann ist das Freddy Bobic dann auch in Kombination mit Paul Dardai. Gibt ihnen jetzt die Zeit, sie haben eine Länderspielpause, sie können jetzt an den Fehlern arbeiten oder abstellen, ja, ob es jetzt Standards sind oder etwas Kreatives zu machen im Spiel nach vorne. Und diese Zeit, die hat er jetzt auch einfach verdient, weil er alles gibt, mit allem, was er hat, Paul Dardai, für den Verein. Das hat er in der Vergangenheit getan und das wird er jetzt auch tun.
Was er macht, ist ja letztlich ehrlich. Ja? Er benennt ehrlich die Schwächen, die dieser Kader hat. Er sagt, wir haben eine Ausdauermannschaft, keine Sprintmannschaft. Und er hat auch klar gemacht, dass die Mannschaft längst nicht so gut ist, wie suggeriert wird, weil da unendlich viele Millionen reingesteckt worden sind. Aber letztlich ist der Kader relativ teuer, ein paar Leute haben sie abgegeben. Und er hat jetzt nicht diese absolute Top-Mannschaft da, ja. Also ich sehe Hertha maximal im Mittelfeld. Also viel besser finde ich diese Mannschaft nicht. Aber die stehen jetzt nicht viele Plätze schlechter, als ich sie jetzt mal avisieren würde. Ja. Und das hat er nach außen getragen. Und da kommt jetzt Freddy Bobic, der auch nicht mit dem großen Geld den Top-Kader zusammenstellen kann, sondern eigentlich ja abgeben muss. Aber natürlich öffentlich sich wesentlich defensiver äußern wird, immer als Paul Dardai. Und das ist jetzt der Zwiespalt. Und das, wenn sie das moderiert bekommen, geht's weiter. Und sonst wird Freddy wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, wir müssen schon das irgendwie zusammen hinkriegen.
Aber auf der anderen Seite, wer im Mittelfeld der Liga landen will am Ende, der darf sich solche Standards aber dann nicht ins Repertoire schreiben lassen. Wir gucken mal uns das 0:1 an. Und da kann ich dann, Stefan, sag du vielleicht erstmal was dazu? Ja, Nina macht das Tor.
Ja, hier ist natürlich Selke der wahrscheinlich Hauptschuldige, der nicht richtig in den Zweikampf reingeht, der dennoch sagt im Nachhinein, ich wurde gestoßen. Ja, das gehört aber dazu. Also dementsprechend muss ich mich wehren in so einem Zweikampf. Hat der Freiburger allerdings auch richtig gut gemacht, stellt seinen Körper rein. Aber Standards musst du verteidigen. Das ist ein Problem bei Greuther Fürth. Das ist ein Problem bei der Hertha. Und so verlierst du dann die Spiele. Allerdings muss ich sagen, ist Freiburg auch nicht einfach zu bespielen. Ne?
Auf der anderen Seite möchte ich dann doch meine Frage loswerden, die mich seit gestern Abend umtreibt.
Ja, aber der hätte sie anrufen können gestern Abend.
Was macht Davy Selke beruflich?
Das ist eine böse Frage.
Ja, ich möchte aber auch eine Antwort haben.
Doch. Er ist zumindest kein Innenverteidiger.
Seit Jahren lamentiert er rum. Seit Jahren bringt er keine gute Leistung. Und das gestern war mal wieder ein Höhepunkt. Wie kommt das?
Warum hole ich dann so einen? In der Szene fehlen jetzt ihm die Argumente oder uns die Argumente für ihn. Ich würde es aber nicht nur an ihm festmachen. Ich dachte, dass Boateng, ich bin eigentlich auch Fan einer. Von Boateng, ich mag den Spieler sehr. Und ich finde, mit der Vita und der Erfahrung dachte ich, dass er der Mannschaft, was ja, glaube ich, auch der Plan von Bobic war, auch mit der Erfahrung aus Frankfurt, diesen Halt gibt. Ja? Und das passiert bislang noch nicht so, glaube ich, wie er hofft. Also Selke, man kann jetzt viel daran festmachen, aber ich finde, es gibt andere Spieler, die da langfristig, mittelfristig mehr in der Pflicht
stehen. Naja, du hast ja schon gesagt, Boateng, aber ich meine, wenn er Führungsspieler sein will,
dann musst du 100% fit sein. Ich habe es schon mal gesagt, wenn du Führungsspieler sein möchtest, ja, musst du 100% auf den Platz bringen. Und wenn du es nicht schaffst, rein körperlich, weil du eben nicht fit bist, dann wird es schwer. Und dann ist es auch schwer, das zu akzeptieren. Mhm. Und in dem Dilemma steckt Boateng, weil er eben nicht bei 100% ist. Mhm. Ob er überhaupt nochmal an 100% kommt, wage ich auch zu bezweifeln. Ja.
War das schlau, so einen Boateng in so eine Mannschaft zu holen? Ja gut, jetzt ist es wieder ein Tipp. Okay, ich nehme es zurück.
Nein? Also es ist ja eine berechtigte Frage. Ja. Und man wird sich ja Gedanken gemacht haben. Also du holst ja Boateng, das ist ja ein großer Spieler, der schon sehr, sehr viel erreicht hat, auch national, international. Ja. Da machst du dir ja wirklich Gedanken darüber. Und er wird sich ja auch da gesagt haben, ich will das machen. Ich will Führungsspieler für diese Mannschaft sein. Wir haben damals Martin Stranzl geholt, auch ein Spieler, der dann in Moskau war, der uns dann damals in der Relegationszeit sehr, sehr geholfen hat mit seiner Erfahrung. Also man hat sich ja Gedanken gemacht, noch ist halt der Knoten noch nicht richtig aufgegangen.
Aber wenn ich Mentalität zeigen will, was ja Boateng in sich hat, das hat er nicht verloren, muss ich aber fit sein. Ich meine, er wirkt nicht fit. Oder täuscht der Eindruck?
Er ist so fit, wie er im Moment sein kann. Das gilt für Jovetic genauso. Ist ja ein ähnlicher Transfer gewesen, auch einer mit viel Erfahrung. Aber das ist die Analyse der letzten Saison gewesen, dass das gefehlt hat.
Ja.
Dieses Leadership, dieser Spirit, diese Truppe zu führen, die Kabine im Griff zu haben. Ich glaube schon, dass sie das durch Boateng bekommen können. Es ist schwierig, das nach 7 Spieltagen final zu beurteilen. Das hat bis jetzt so nicht funktioniert. Ja. Aber ich glaube, die Mannschaft funktioniert auch um Boateng rum ganz gut. Aber ich gebe Stefan recht. Wenn er das auf Dauer sein möchte, dann braucht er sicherlich die komplette Fitness. Nur Boateng war letztes Jahr auch noch nicht da. Und da hat die Hertha auch jetzt keine Traumsaison gespielt. Stimmt. Die Probleme liegen schon ziemlich tief da.
Und man darf, finde ich, auch bei der Frage nach den Führungsspielern nicht vergessen, dass das, was wir beurteilen können, immer nur das ist, was auf dem Platz passiert. Und es hat durchaus schon Spieler gegeben. Ich erinnere an zweite Saisonhälfte Adam Solloy in Mainz, die auf dem Platz auch nicht so hervorgetreten sind, dass alle gesagt haben, wow, der reißt sie ja jetzt alle mit. Und man weiß aber, dass sie in der Kabine einfach eine wichtige Rolle spielen. Den Teil sehen wir natürlich.
Aber Solloy hat wenigstens gespielt. Boateng spielt ja kaum. Also hat ja kaum Einsatzzeiten gehabt.
Aber auch nicht immer.
Und das Entscheidende ist vor allen Dingen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn so einer wie Boateng dann in die Kabine kommt und dann mal ordentlich Spruch raushaut, was jetzt besser werden soll, dann gibt es bestimmt Kollegen, die sagen, mach du doch auch erstmal.
Nein, ich glaube schon, dass er das kann aufgrund seiner Erfahrung, keine Frage. Aber nochmal, ein Anführer zeigt sich oder muss sich natürlich auf dem Platz zeigen. Und wenn du nicht die 100% abrufen kannst, dann ist es schwierig. Und dann werden auch irgendwann die Mitspieler sich Fragen stellen. Ja. Da hast du schon vollkommen recht. Nicht nur Boateng ist das Problem oder Davy Selke, sondern das, was sie aufgebaut haben in der Vergangenheit, in den letzten anderthalb oder zwei Jahren, das jetzt zu korrigieren. Und das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das wird wahrscheinlich ein langer Prozess sein. Vielleicht sehen wir Hertha BSC mal als Big City Club, vielleicht in 2 Jahren oder in 3 Jahren, aber nicht im Laufe dieser Saison.
Also Lars Windhorst hat ja klar gesagt, 3 bis 5 Jahre erwartet er.
Wahrscheinlich. Also, ne? Hat er noch ein bisschen Zeit.
Klar, nur Anspruch und Realität aber im Moment sehr weit auseinander.
Springen wir nochmal zurück ins Spiel und schauen uns nochmal das zweite Gegentor an. Also das sah auch nicht nur in der Defensivabteilung schlecht aus. Alle schauen zu. Und wir schauen nochmal ins Spiel.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, wir schauen auf den Siegtreffer der Freiburger durch Nils Petersen in der 78. Minute. Er war gerade erst in die Partie eingewechselt worden und mit gerade erst meine ich genau 104 Sekunden bis zu diesem Tor. Und das war dann sein Joker-Tor, das sind ja seine Liebsten. Es war insgesamt das 30. in seiner Bundesliga-Karriere. Er baut damit den Rekord weiter aus. Nach einer Ecke, Boyata kriegt dann den Ball nicht geklärt und dann dieser wunderschöne Fallrückzieher. Also von seinen 30 Joker-Toren war das auf jeden Fall eins der besonders schönen. Wir müssen aber auch nochmal über das Abwehrverhalten der Hertha sprechen. Schwolo hat hier keine Chance, wundert sich aber da auch über das Abwehrverhalten seiner Hintermannschaft. Insgesamt sind es 8 Herthaner gegen 3 Freiburger. Also an der Stelle wundert sich dann nicht nur Schwolo über diese Defensivleistung. Darüber müssen wir nochmal sprechen.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Was sagt man als Sportdirektor, wenn die Hintermannschaft so eine Nummer abgeliefert hat? Sagt man dann, Jungs, wir üben jetzt die ganze Woche, ich sag dem Trainer Bescheid, oder schüttelt man nur den Kopf?
Na gut, als Sportdirektor gehst du zum Trainer und der Trainer hat das zu erledigen. Also Sportdirektor kannst du von außen drauf schauen, du kannst dich ärgern, musst dich auch ärgern, aber das ist Job des Trainers und der Trainer wird es definitiv, oder der Co-Trainer, der meistens ja Standard einteilt, wird es definitiv anders eingeteilt haben, als es dann passiert. Natürlich, wir haben gestern auch unser Gegentor gegen Wolfsburg. Wenn der Ball natürlich zwei, drei Mal hin und her flippert, dann ist es etwas ungeordnet und unstrukturiert. Dann kann sowas passieren. Ist dann meistens so, wenn du dann echt eh schon die Kacke im Bein hast, dann hast du solche Standardtore, wo echt acht Mann drum rumstehen, Pettersen alleine, ja, dem bellt der Ball von Fuß, der ist schlau genug, natürlich ist dann sehr, sehr geschickt zu machen.
Das stimmt allerdings.
Das ist genau das, warum wir diskutieren, weil nicht alles eben berechenbar und planbar ist, aber ich glaube, der Trainer hat sich tatsächlich anders vorgestellt, ja.
Ja, vor allem bei zwei Standards, da kannst du ja auch als Trainer nur sagen, oh, müssen wir wohl noch mal drauf gucken.
Ja, gut, die Standards haben sie, glaube ich, jetzt die letzten Wochen sehr, sehr viel geübt, weil das Problem sich ja durchzieht. Aber ja, was für, wie das Max jetzt gesagt hat, was willst du dazu sagen? Das ist ja, ja, der Ball flippert von links nach rechts. Aber letztlich fehlt natürlich dann wahrscheinlich schon dieser Spur, Wille, Entschlossenheit. Das darf jetzt auf gar keinen Fall ein Gegentor werden. Aber ich glaube, sie haben ja, glaube ich, alles probiert. Klare Mannzuordnung, ja, Mix, reine Raumdeckung. Und Dada hat ja gestern gesagt, vielleicht gehen wir wieder zurück zu dem, was wir vorher gemacht haben. Vierer
auch gewechselt, erste, zweite Halbzeit, ne, das hat er auch noch versucht. Aber
wenn du da so in der Überzahl bist, ja, klar, darf logischerweise das doch nicht fallen. Ne?
Wir bleiben bei Hertha dran. Es gibt heute ein Pressegespräch, das läuft jetzt auch gerade, in Berlin. Also falls es da Neuigkeiten gibt, werden Sie es bei uns erfahren. Und gleich jenseits der Werbung werden wir uns ganz dem Thema Borussia Mönchengladbach widmen. Da gibt es viel zu tun. Unter anderem für den Herrn, der hier sitzt. Für Max Eber. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Airport Hotel Hilton am Münchner Flughafen mit ja, mit schöner Musik, Hajo van Adeln und Band, so wollte ich sagen. Und wir sind ja ausgestiegen bei der Hertha, aber wir gehen nochmal ins Spiel, gehen aber auf die andere Seite, nämlich zum SC Freiburg und gucken uns mal das 2:1 noch einmal an. Nicht nur, weil es so schön war, sondern weil es für Freiburg natürlich auch unfassbare Dinge eröffnet, nämlich auch der Blick nach Europa. Sie sind jetzt Dritter, wenigstens bis heute Abend, durch dieses wunderbare Tor von Nils Pedersen. Über die Defensive von Hertha haben wir gesprochen. Das war von ihm natürlich sehr hübsch gemacht. Und die Frage, die sich da anschließt, sind die wirklich reif für Europa? Sind die noch einen Schritt weiter als in der letzten Saison, die Freiburger?
Ich glaube, das ist der große Unterschied zu Hertha. In Freiburg, ja, muss niemand irgendwas in den Raum stellen, was in Zukunft mal zu erreichen ist. Die müssen auch nicht der Big City Club oder Goldelse oder sonst irgendwas sein. Die machen einfach und die machen das seit Ewigkeiten gut. Und das liegt an der Kontinuität im Verein. Ja. Das liegt daran, dass die drei Seier, Hartenbach und Streich, sich mögen, schätzen, aber auch sehr kontrovers diskutieren. Dass sie Top-Kader zusammenstellen, eben auch immer aus der eigenen Jugend. Die holen jedes Jahr irgendwen aus der eigenen Jugend hoch. Jetzt Keitel, kannst die Mannschaft durchgehen. Wer alles aus der Jugend kommt, Christian Günther, der beide Ecken geschlagen hat, die zu den Toren geführt haben, der Nationalspieler geworden ist. Was dort geleistet wird mit verhältnismäßig wenig Geld, ist auch etwas komfortabler geworden, der Kader. Das ist einmalig und vielleicht ein bisschen mit Mainz zu vergleichen, mit Mainz 05 zu vergleichen. Aber die haben alles verdient, was sie sich da erarbeitet haben.
Kann man sich da irgendwas abgucken in Freiburg? Außer, dass sie so in ihrem Konkon leben?
Ich glaube, angesprochen, herausragende Arbeit von den handelnden Personen, große Kontinuität, keine Hektik, sehr viel Ruhe im Verein. Es ist nicht so ein Ballyhoo wie um Hertha BSC. Wenn andere Vereine in Krisen sind, hat Freiburg immer so ein bisschen dieses Nonchalance unterm Teppich. Ja. Sie kriegen diese Ruhe, aber sie machen einen großartigen Job und da muss man nur einen Hut davon ziehen.
Stichwort Demut. Das hat auch Nils Pedersen.
Da tun wir gut daran, immer demütig zu bleiben. Bringt uns nichts, jetzt irgendwo uns verbal hinzuhieven, weil wir sind gut, wir wissen, dass wir auch gut sind, aber wir wissen auch, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann. Und es ist kein Zufall, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, aber es ist auch harte Arbeit und das ist immer die Gefahr, wir kennen das auch nicht, so weit vorne zu stehen. Wir müssen mal gucken, ob wir einen guten Umgang damit finden. Aktuell ja, aber Konstanz ist halt das A und O.
Muss man das in die Mannschaft reintragen von den handelnden Personen, die wir eben gehört haben? Oder
Christian Streich ist doch der Erste, der genau diese Diskussion gar nicht haben wollen würde. Das hat man ja gesehen vor dem Spiel. Du hast die Mainzer angesprochen, dass er gesagt Mainz ist jetzt quasi auf Europakurs und hinterher hat er sich dafür entschuldigt. Also ich glaube, diese Ruhe, die geht ja in Freiburg tatsächlich vom Trainer auch total aus und die wirkt auch auf alle, die da handeln. Also das sieht man auch genau an solchen Spielerinterviews. Die sind überhaupt nicht, also ich sehe da auch keine Gefahr, dass die sich da von außen irgendwas reinquatschen lassen.
Und man könnte jetzt, Rudi, wenn ich das noch sage, aber man könnte jetzt die Spieler einzeln durchgehen, dann ist das selbst erklärt. Jetzt Lukas Höhler zum Beispiel, der vorne spielt, den haben sie, der kommt aus Sandhausen. Ja. Die haben ja Spieler aus Sandhausen geholt, die nach Freiburg kommen und dann da auf Bundesliga-Niveau spielen. Der Jong im zweiten Anlauf, der hat es im ersten in Freiburg nicht geschafft, ist zurück zu den Bayern, kommt jetzt wieder. Da träumt niemand davon, dass die Champions League spielen. Das ist auch Unsinn. Also dafür sind die anderen Kader viel zu gut und viel zu gut besetzt. Aber Freiburg wird wieder mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wird eine Top-Rolle spielen. Ja, und das liegt daran, dass sie diese Mannschaft nicht nur, dass sie die besser machen.
Aber so das versucht man, man kann das vielleicht auch ein bisschen festmachen, wirklich an Nils Petersen. Der sitzt auf der Bank. Wenn du ihn brauchst, ist er da. Er meckert nicht, totale Ruhe. Und Freiburg hat wirklich einen Vorteil, das haben wir hier schon kurz angesprochen. Die können auch 3 oder 4 Mal nicht gewinnen. Und es ist ruhig. Also da ist kein Theater. Oder
vielleicht liegt das auch am guten Wetter im Breisgau im Gegensatz zu Berlin.
Also die eigenen Ansprüchen auch. Die haben ja nicht den Anspruch zu sagen, wir wollen nach Europa, sondern wir gucken mal, was die Saison so bringt. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, nach dem 7. Spieltag sich festzusetzen und zu sagen, die kommen in den internationalen Wettbewerb. Dafür ist die Bundesliga-Saison noch zu lang. Allerdings muss ich sagen, ist Freiburg mit der unangenehmste Gegner, den du zurzeit spielen kannst in der Bundesliga.
Und Freiburg hat auch, das sagen die Spieler ja auch alle wieder immer, einen der ehrgeizigsten Trainer. Auch wenn Christian Streich dann bei den O-Tönen hinten raus immer so ein bisschen kommt, so wie, als würde er unser Papa sein und uns mal sagen, wie die Welt so funktioniert. Und das hat er nach dem Spiel auch getan.
Wir sind gut, das ist ein Top-Verein, wir sind super aufgestellt, wir haben eine super Struktur. Wir haben Spieler mit einem sehr, sehr gutes Sozialverhalten. Haben eine sehr, sehr homogene, leistungsbereite und anständige Mannschaft. Da bin ich sehr zufrieden. Deshalb das bringt uns Stabilität. Alles andere ist Schall und Rauch. Das interessiert mich nicht, wo wir stehen.
Und diese Mannschaft, Rudi, die haben sie, weil sie diese Spieler ausgesucht haben. Deswegen, Streich sagt das so, wir haben eine Mannschaft, die ist sozial intakt, aber genau, weil sie diese Spieler geholt haben und ausgebildet haben, die holen nicht irgendwen, die überlegen sich ganz genau, wen sie holen. Die hatten noch nie einen schlechten Torwart. Ja. Die haben immer einen guten Torwart.
Ja. Und interessant ist doch auch, die ersten beiden Dinge, die er sagt über die Mannschaft, sind das Sozialverhalten und die Leistungsbereitschaft. Wenn das die Faktoren wären, auf die man immer als erstes schauen würde bei einer Spielerverpflichtung, dann würde sich vielleicht bei dem einen oder anderen Club auch ein bisschen was verändern.
Aber was versteht steht er denn genau darunter? Vielleicht, Max, kannst du uns helfen. Weil, was ist Sozialverhalten aus seiner Sicht? Heißt das, wenn wir beide gleichzeitig auf die Tür zulaufen, dass ich dir die Tür aufmache? Oder ist das schon, reicht das schon oder reicht das nicht? Und was ist das? Was meint er damit?
Einfach eine gute Kabine. Einfach, wo jeder sich diesem Erfolg der Mannschaft hinten anstellt. Nicht sein eigenes Ego in den Vordergrund stellt, sondern sich für diesen Verein, für diesen Trainer, für diese Mannschaft aufopfert. Das meint er damit. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt heute im Teamsport, dass du das hast. Mit nur Egoismen, mit nur Egozentrikern wirst du es nicht am langen Ende schaffen, sondern Hans Meyer hat immer gesagt, diese Mischung in einer Mannschaft ist das Elementare. Und ich glaube, da hat Christian Streich und Jochen Seyer und Clemens Hartenbach ein herausragendes Gespür dafür.
Aber wie finde ich das denn raus, wenn da plötzlich der Spieler, den ich gerne verpflichten möchte, dann mit seinen 2 Beratern ankommt und eigentlich nur die Berater sprechen? Wie soll ich dann rausfinden, wenn ich den Spieler noch nicht so kenne, ob er ein gutes Sozialverhalten hat?
Es gibt schon auch Gespräche mit Spielern. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man mit nur Agenten spricht, sondern man möchte, also so kenne ich das nur, wenn wir Spieler verpflichten, du möchtest mit dem Spieler mindestens 1-2 Mal gesprochen haben, der Trainer soll mit dem Spieler 1-2 Mal gesprochen haben, damit es einfach ein Gespür gibt, ob man wirklich zusammenpasst, ob die Chemie wirklich funktioniert.
Was ist deine erste Frage dann, wenn du mich verpflichten möchtest, damit du merkst, ob ich Sozialverhalten habe?
Ich würde dich fragen, ob du nicht doch ein bisschen zu alt bist.
Der war gut. Okay, also insofern würdest du mich auch gar nicht aussuchen.
Du könntest die Rolle von Boateng übernehmen. Du könntest die Rolle von Boateng übernehmen vielleicht.
Ja, ich glaube, ich schaffe nur 3 Sprints. Er hat, glaube ich, 4 gehabt heute, was auch nicht viel ist. Ja? Nein, aber ernsthaft, wenn du mit einem jüngeren Spieler redest, wie findest du das raus?
Also ich sag mal, man kennt ja heutzutage den Spieler sportlich eigentlich sehr, sehr gut. Dann sind wir ein Verein, der versucht auch sehr viel im Umfeld zu erkennen. Wir versuchen Recherche zu machen, ohne dass wir jetzt detektivische Arbeit machen. Mhm. Witzigerweise waren wir der Verein, der den Führerschein von Marco Reus nicht erkannt hat, aber es sollte so gewesen sein. Also wir versuchen schon hintenrum sehr, sehr viel über die Spieler zu erfahren. Und dann gibt es einfach Gespräche und da gibt es einfach eine Chemie zwischen Menschen. Und dann gibt es Ambitionen von einem Spieler, dann decken sich Geschichten, was er erzählt mit seinem sportlichen Werdegang, mit seiner Geschichte als Mensch für sich. Mhm. Also es passen dann schon viele Mosaiksteine zusammen und trotzdem gibt es keine Gewähr, dass immer alles funktioniert. Aber man kann viel Wahrscheinlichkeiten ausschließen.
Ja. Es gibt ja auch was Neues bei Freiburg, nämlich sie ziehen um ins neue Stadion. Am Donnerstag, liebe Zuschauer, das darf ich Ihnen auch sagen, wird Sport 1 das Eröffnungsspiel um 17.45 Uhr übertragen im Europaparkstadion. Als hätten die schon gewusst, Richtung Europa, ne? Europaparkstadion, Freiburg gegen St. Pauli, ist ja auch nicht so schlecht. St. Pauli ist im Moment gut drauf. Ist dieses neue Stadion auch nochmal ein Schub in diese Richtung?
Ich glaube, es gab gar keine Alternative mehr. Sie haben ja sehr lange mit einer Ausnahmegenehmigung in dem alten gespielt. Und natürlich ist auch für Freiburg irgendwann mal ein Thema, bei Heimspielen mehr Geld zu verdienen. Und sie mussten, haben ja in dem Prinzip gar keinen richtigen VIP-Bereich gehabt, da irgendwo in der Ecke mit einem Zelt davor. Das haben sie jetzt geändert. Sie können deswegen wesentlich mehr Geld generieren. Es gab natürlich auch durchaus Widerstände, auch in Freiburg. Das ist ja nicht jetzt so durchgewinkt. Da gab es eine Volksabstimmung und so weiter. Aber es ist schlussendlich alles gut geworden und ich glaube, das ist 2021 letztlich dann ja, also der Schritt Richtung State of the Art, auch für Freiburg alternativlos.
Ne? Und das Spielfeld war eigentlich zu kurz, ne?
Genau.
Das ist eigentlich kurios,
ging das so lange bergab,
zu kurz, ne? Also ich als Kontrahent, der noch nie in Freiburg gewonnen hat, hoffe, dass dieser Platz nicht mehr quadratisch ist, sondern jetzt wirklich rechteckig ist.
Stimmt, damit er ein bisschen mehr rennen
könnte. Das letzte Mal habe ich noch gespielt. Das ist schon lange, lange
her. Damit eure Konterjungs auch mal wieder eine Chance haben, weil der Platz länger ist.
Ja, der war so breit wie lange, das war wirklich ein Unikum, der Platz, aber hat sehr viel Spaß gemacht, war eine tolle Atmosphäre in Freiburg immer.
Also Freiburg ist da auf einem richtig guten Weg, Borussia Mönchengladbach, da kommen wir jetzt zu, jetzt bist du gefordert, im Grunde genommen auch. Also ich weiß noch, nach dem 0-1 in Augsburg, da war so ein bisschen Krisenstimmung angesagt, Krise bei Gladbach. Dann kam die Systemumstellung, darf man ja auch nicht vergessen. Und dann ging sportlich wieder ein bisschen besser, gegen Dortmund und Wolfsburg gewonnen. Und nun wieder quasi in der Spur. Sebastian Bernsdorf.
Na also, geht doch. So lässig reagierte Adi Hütter auf das Mönchengladbacher 2:0 nach nur 6 Minuten. Torschütze, der starke Hofmann. Nach Vorarbeit des vielleicht noch stärkeren Embolo, der kurz zuvor spektakulär das 1:0 erzielt hatte. Begeisternder Fußball, so wie ihn Hütter unlängst angekündigt hatte. Ein bisschen Zittern gehört dazu bei einer starken Mannschaft wie den Wolfsburgern. Aber der neue Gladbacher Trainer ist ohnehin keiner, der auf Nummer sicher geht. Um arrivierte Kräfte inklusive deutscher Nationalspieler und Weltmeister auf die Bank zu setzen und dafür 18-Jährige aufzubieten, im Schnitt die jüngste Fohlenelf seit 2 Jahren, dazu gehört eine gehörige Portion Mut, vor allem in angespannter Lage. Besondere Belohnung für Hütter, dass Youngster Scally fürs erlösende 3:1 sorgte, erstes Bundesligator für den US-Boy, gefeiert vom kompletten Team. Sollte es da Klick gemacht haben? Wenn ja, hätte es lange genug gedauert. Und zur Sicherheit fragen wir nochmal bei der sportlichen Leitung nach. Versteht die Mannschaft jetzt endlich ihren neuen Trainer, Herr Eberl?
Was sagst du zu der Frage? Verstehen Sie es jetzt?
Das Wort endlich stört mich, weil es doch sehr, sehr schnell alles funktionieren muss. Wir haben vorhin gerade darüber diskutiert, dass man ja auch ein bisschen Zeit benötigt. Ja. Und wir haben ja keine einfache Phase gehabt. Also ich denke mal, uns allen ist noch die Zeit seit Februar diesen Jahres bewusst, wo es dann sehr, sehr viel Unruhe in unserem Club gab mit der Entscheidung von Marco. Dann gab es in der Sommertransferperiode sehr, sehr viel Unruhe, weil im Grunde alle Spieler von uns irgendwo gehandelt wurden. Bayern München hatte nochmal 3 Spieler am 3 Spieltag, 3 Tage vor Ende auf der Liste scheinbar, weiß ich nicht. Also wir hatten keine ruhige Phase. Dann haben wir einen neuen Trainer verpflichtet, der mit auch einem neuen Gedankengut, mit einer neuen Idee, nicht grundsätzlich, aber jeder Trainer, jede Person, du bist anders als Thomas Helmer oder Florian König, jeder hat einen anderen Ansatz, an die ganze Thematik ranzugehen. Dann bleibt es auch nicht unverhohlen, dass wir eben auch leider Pech haben. Deswegen Scally und Netz, wunderschön, dass sie spielen. Wenn sie bei Inu Leiner sind, eben verletzt, die können dann nicht spielen. Dann hast du Prelimbolo verletzt von der Europameisterschaft zurückbekommen. Und ich habe letzte Woche das Beispiel gebracht mit Dennis Zakaria, ist unser Erling Haaland. Ja. Der schießt zwar keine 30 Tore, aber hat uns 1,5 Jahre einfach gefehlt mit seiner Qualität. Und das sieht man jetzt wieder. Und das ist dann ein Potpourri an Kleinigkeiten, die aber dann eben auch ein Stück weit zu Problemen führen. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet mit dem Spiel gegen Bayern München, was wirklich herausragend war. Vielleicht hat man auch den einen oder anderen Blick dann etwas vernebelt gehabt und hat gedacht, okay, man ist doch jetzt wieder gut in Schuss. Der Schuss ging dann vom Bug und wir haben dann wirklich ein bisschen geblutet. das Augsburg-Spiel war dann der Höhepunkt eigentlich so ein bisschen. Und dann hat Adi eben richtige Schlüsse gezogen. Aber dass Adi bei uns vom ersten Tag angekommen ist, das ist so. Mhm. Ich weiß, es wird sehr stark an Resultaten festgemacht, aber Adi Hütter sehr, sehr gut bei uns angekommen und passt auch sehr, sehr gut zu unserem
Club. Das Verrückte ist, es gibt die Parallele zu Eintracht Frankfurt, da hat es auch 6 Spiele gedauert, bis er mit der Mannschaft eigentlich richtig in die Spur gekommen ist. Auch da hat er dann eine Veränderung beigebracht. Vielleicht hat er auch erstmal gesagt, ich gucke mir die Spiele mal an. Was habe ich hier im Kader? Und dann entscheide er es. Also die ersten Spiele waren vielleicht auch noch so ein bisschen Test für ihn. Wie schätzt du das ein? Jetzt darf man bei Gladbach wieder von Fohlen sprechen, ne? Weil ja schließlich die Jungs wieder richtig jung sind. Kone, Netz, Skelly.
Der Max hat ja eben ganz viel aufgezählt. Es war ja auch noch die EM, wo viele Spieler abgestellt wurden. Ja. Da hattet ihr Verletzungspech. Aber natürlich sind die Ansprüche immer andere, ne? Also letztes Jahr internationalen Wettbewerb verpasst. Dieses Jahr, denke ich mal, ist der Anspruch sehr wohl, international im nächsten Jahr dabei zu sein. Und wenn du dann nicht schnell in die Spur kommst, dann wird es halt auch laut. Ja, ja. Aber zum Glück haben sie jetzt gegen 2 sehr, sehr gute Mannschaften in der Bundesliga eindrucksvoll gewonnen, muss ich sagen. Sie haben den Anschluss wiederhergestellt. Die nächsten 2 Gegner geben etwas her, die ihr vor der Brust habt, mit VfB Stuttgart und mit Hertha, wo du dann dich oben auch wieder festsetzen kannst. Mhm. Also ich bin überzeugt davon, dass Gladbach stabil bleibt, weil sie einfach die Qualität haben. Wichtig war wirklich Zakaria, dass er zurückgekommen ist, aufgrund seiner Persönlichkeit in jungen Jahren schon. Er ist kreativ, er bereichert das Spiel. Also das ist schon eine Personalie, die mich wirklich beeindruckt, im positiven Sinne.
Ich glaube aber auch, man hatte tatsächlich ein bisschen die Hypothek mit dieser Ablösesumme, oder? Also ich glaube, jeder Drittklässler in Deutschland weiß mittlerweile oder kennt irgendwie diese Zahl mit den 7,5 Millionen. Es gab fast überhaupt keinen Bericht über Gladbach, gerade nach Niederlagen, wo es nicht hieß, der für 7,5 Millionen verpflichtete Adi Hütter und so weiter. Also man hat da so ein Riesenthema draus gemacht und dadurch vielleicht auch nochmal eine Erwartungshaltung irgendwie angestellt, auch von außen. Es müsste jetzt vom ersten Tag an irgendwie, weiß ich nicht, um den dritten Platz gehen oder so. Also das fand ich teilweise echt schon ein bisschen absurd.
Ja, wobei natürlich langfristig auch die Frage ist, um was geht's für Gladbach? Ne? Geht's langfristig nicht um den dritten Platz? Ich finde, sollte es durchaus gehen.
Also ja, zumindest das internationale Geschäft. Also zumindest das internationale Geschäft, das glaube ich auch. Viele Verträge laufen aus. Dafür brauchst du auch im Endeffekt das internationale Geschäft.
Das wäre dann schon ein richtig hohes Ziel, Platz 3, ne?
Gut, das ist der Fluch der guten Tat. Das ist, dass wir die letzten 10 Jahre, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, dass wir oft in Europa waren, werden wir automatisch immer in diesem Reigen genannt. Wenn man aber jetzt mal einfach, und das bin ich halt immer wieder der ein bisschen halt auch bremst und nicht, weil ich keine Ambitionen habe. Meine Ambitionen sind sehr groß. Ich will jedes Spiel gewinnen. Am liebsten würde ich gerne Deutscher Meister werden.
Du bist ja auch viel ins Risiko gegangen, da kommen wir ja noch.
Hast du das gehört? Gladbach will Deutscher Meister werden.
Ich würde gerne Deutscher Meister werden. Wir müssen auf den Konjunktiv achten. Aber da gibt es eine Realität.
Und zwar im Fußball.
Nicht, dass du das falsch verstehst. Ja. Nicht im Kegel, ne?
Nee, nee. Die Realität ist aber halt auch eine andere. Wir haben eine extrem große Konkurrenzsituation. Die Bundesliga ist extrem stark. Da ist kein Automatismus und nichts ist falscher, als zu glauben, was letztes Jahr gut war, jetzt ein bisschen besser, dann wird man noch erfolgreicher sein. Ja. Wir haben jetzt eine Mannschaft, wir haben eine junge Mannschaft, das ist gerade angesprochen worden. Zakaria, der ist zwar schon sehr, sehr lange bei uns, ist erst 24. Ja. Brelimbolo ist erst 23. Der ist aber auch schon 2 Jahre bei uns. Jetzt haben wir 18-Jährige auf dem Platz stehen, mit Jordan Lewis Bayern 21-Jährigen. Also wir haben eine gute Mischung, aber immer eine Mannschaft, die sich ein Stück weit finden muss. Und ja, wir wollen immer diese Chance nutzen. Mhm. Und das habe ich immer gesagt, wenn bei uns alles optimal läuft, dann haben wir auch die Chance berechtigt, um Europa richtig mitzuspielen. Wenn es nicht ist, wenn es eben auch mal stottert, ja, dann müssen wir auch aufpassen, dass in der Bundesliga nicht auch mal in einer Saison andere Vereine in uns vorbeigehen. Mhm. Das ist einfach die Wahrheit, die um Gladbach herrscht. Wir waren sehr gut, wir waren sehr erfolgreich, wollen es auch weiter bleiben, dürfen aber die Realität nicht aus den Augen verlieren.
Ich glaube, so wie ich Gladbach jetzt gesehen habe, ja, wenn sie die Kurve jetzt wirklich so bekommen haben, mit so vielen guten jungen Spielern, wenn die Verletzten zurückkommen, haben sie dieses Jahr eigentlich eine Riesenchance. Sie spielen nicht international, haben alle Top-Leute gehalten. Das war, glaube ich, auch nicht so geplant, aber jetzt sind alle da. Gladbach ist in dem Champions League ja von Corona erwischt worden, wie die anderen Clubs, und hat es dann nicht geschafft, sich international zu qualifizieren, hat aber die Spiele alle noch. Das heißt, der Kader wird teurer sein, als das jetzt wahrscheinlich gesund ist. Aber die Chance ist natürlich jetzt trotzdem groß, weil die Spieler alle noch da sind.
Also ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte nur sagen, wir kommen zu den Vertragsverhandlungen noch. Vor allen Dingen bei deiner Einlassung ist noch, glaube ich, zu unterstreichen. Die Spieler sind noch da, wie viele gehen vielleicht dann doch noch. Es gibt viele Verträge, die auslaufen. Da kommen wir nachher noch zu. Ich möchte noch mal auf Adi Hütter zurückkommen. Und zwar, Adi Hütter hat gesagt, wir werden schon noch den Fußball spielen, der alle begeistert. Und nach dem Spiel in Wolfsburg sagt er Folgendes.
Klar hat der Motor am Anfang gestottert. Man darf nicht vergessen, schwierige Vorbereitung auch. viele Verletzungen. Und trotz allem haben wir immer an uns geglaubt. Klar, wenn auch Kritik kommt, dann muss man die auch schlucken. Die war auch berechtigt, aber jetzt haben wir mal einen Befreiungsschlag gegen Dortmund gelandet. Heute bei einem nächsten Champions-League-Teilnehmer einen Auswärtssieg geschafft. Auch das war sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich könnte es in dieser Tonart weitergehen.
Ja, da lächelt er natürlich in der Tonart, kann es weitergehen. Ihr habt ja von den, bei den 7 Spielen jetzt 5 im Grunde genommen, habt die international unterwegs sind als Gegner. Also das war schon ein Brett, der Auftakt, und den er ja dann so gut gemeistert hat. Adi Hütter, ist auch er denn jetzt angekommen oder hat die Mannschaft ihn nur verstanden? Oder weiß er jetzt auch, was er genau mit der Mannschaft noch erreichen kann?
Was ich gerade gesagt habe, ich glaube, er ist von Anfang an gut angekommen, aber man muss sich halt aneinander gewöhnen. Es ist eine andere Tonalität, es ist eine andere Ansprache, es ist ein andere Grundsatz. Mhm. Jeder Trainer, wie gesagt, hat eine andere Idee. Und das muss auch erstmal bei der Mannschaft ankommen. Und dann gibt es eben Spieler, die dann eben das schneller verinnerlichen. Es gibt eine neue Mischung. Florian Neuhaus sitzt gerade auf der Bank, Klaus Kramer sitzt auf der Bank.
Was sie nicht toll finden, ne? Kann ich mir vorstellen.
Na gut, aber wir sprechen gerade davon, wir müssen was Großes erreichen. Ja, ja. Dann muss man auch einen guten Kader haben. Ja, ja. Dann muss auch jeder Spieler leistungsbereit sein, sich der Konkurrenzsituation zu stellen. Also dusch mich und mach mich nicht nass, das funktioniert nicht. Also wir müssen schon dann eben auch, die Jungs müssen Gas geben, haben alle die Chance. Trainer hat das gesagt, Trainingsleistung ist für ihn extrem wichtig. Dusch mich, mach mich nicht nass.
Ist aber das bitte. Ja? Oh, ist leer. Schüttelt, man hört gar nichts. Aber mindestens 30 Uhr das Ding. Oh, der Deckel fällt. Der Deckel fällt schon raus hier. So.
Der will ja kein Geld.
Zu. Doch. Kein Geld. Jetzt meine ich schon wieder rausgeschmissen, das geht ja nicht. Obwohl, wir müssten dir eigentlich kein Geld abnehmen, ihr habt ja zu wenig. Ne? Ich meine, da kommen wir ja nachher noch zu. Habt ihr zu wenig Geld? Müsst ihr eigentlich nach Europa? Oder?
Naja, aber wir haben gerade bei Hertha gesagt, das Geld spielt nicht die entscheidende Rolle. 360 Millionen Euro hat uns keiner geschenkt.
Ja, Hertha hat's.
Ja, eben, deswegen. Und wir haben uns alles selber erarbeitet. Das ist der große Unterschied zu vielen anderen Clubs, mit denen wir konkurrieren sollen. Wir sind nicht Bayer Leverkusen, wir sind nicht Wolfsburg, wir sind nicht Bayern, wir sind nicht RB Leipzig, wir sind auch nicht Borussia Dortmund. Gladbach, als ich 99 nach Gladbach kam, weiß ich heute, hat der Club 30 Millionen Schulden gehabt. Ja, Marc, damals noch Entschuldigung für die Zuschauer. Zweite Liga, kein Stadion, nichts. Und der Club hat alles aus eigener Kraft geschafft. Heute übrigens. Heute schenkt uns keiner Geld. Alles, was wir machen, ist mit unserem Geld, mit unserer Idee, mit unserem Stadion, mit unserem Umfeld. Und das ist das, wo ich immer wieder darauf hinweisen möchte, dass wir in einer anderen Konstellation sind, als eben die Mannschaften, mit denen wir gleich gerade in einen Topf geworfen werfen.
Deshalb, nochmal, es ist ja leichter.
Aber wir sind gesund.
Ja, und wie lange seid ihr noch gesund? Also wie lange könntet ihr zum Beispiel ohne Europa?
Immer. Wir planen immer ohne Europa.
Echt?
Immer. Wir planen immer ohne Europa.
Weil aber dann natürlich andere Vertragsverlängerungen. Da kommen wir ja später noch zu.
Das ist ja ein anderer Kontext.
Also gut, aber es geht auch um Geld.
Naja, das ist normal, dass es im Fußball um Geld geht. Aber deswegen sage ich ja, wir sind ein Verein, der eben nicht mit dem Geld rumasen kann wie andere. Die nicht sagen können, ach komm, dann machen wir nochmal 3 Millionen mehr. Nee, bei uns wird jeder Cent, muss dann eben genau geschaut werden, wie es in Mainz auch der Fall ist. Da gibt es halt Vereine, die sehr solide arbeiten. Aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt mit Corona so gesund sind. Klar. Das ist genau der Grund, dass wir eben nicht Geld in der Zukunft, ich habe gelernt, das Wort forfittiert haben.
Ja. Wie heißt
schwieriges
das?
Schwieriges Wort, forfittiert. Also schon forfittiert. Aufgeben. Ja, unser Geschäftsführer lernt mich da so ein bisschen in Betriebswirtschaft ein. Ja. Sondern wir haben immer nur das Geld ausgegeben, was wir tatsächlich haben. Und das macht uns so stabil, das macht uns so gesund. Und diese Kombination von Finanzen und Sport hat uns da eben hingeführt, wo wir jetzt gerade sind. Deswegen bin ich halt immer der etwas bremst und sagt, es ist aber kein Automatismus, dass alles eben so weitergeht.
Apropos Schippers, aber du erst.
Ich wollte nur sagen, wenn du dir den Wert der Kader ansiehst, ist das ja auch ganz klar verteilt. Bayern ist ganz oben, dann kommt Dortmund irgendwie mit 600 Millionen geschätzt, Leipzig mit 500, Gladbach so bei 300, Platz 5 von den Kadern. Nur ich finde, es geht nicht nur darum, sondern so um den Anspruch auch vom Club, einfach wenn du die Tradition siehst, wenn du so diesen Club international siehst, ich finde, der hätte eine unheimliche Strahlkraft. Und was mich so an der Bundesliga oft stört.
Strahlkraft ist auch nicht schlecht im Doppelpass.
Ist auch nicht schlecht, stimmt. Das war aber nicht absichtlich. Okay. Du hast oben Bayern, du hast dann ganz lange gar nichts. Dann kommt Weihnachten, dann kommt irgendwann Ostern und dann kommt irgendwann mal die Clubs, über die wir sprechen. Leipzig und Gladbach und Dortmund. Und ich finde, der Bundesliga wird es einfach unheimlich gut tun, wenn ein paar Clubs dahinter mal ein bisschen Druck machen würden. Bayern ist völlig zu Recht jetzt bald zum 10. Mal in Folge Meister und gefühlt noch länger. Aber es wäre halt stark, wenn sich so ein Club dahinter etablieren könnte. Und ich traue es Gladbach eigentlich zu, trotz all der finanziellen Zwänge. Aber da würde ich mir einfach wünschen, dass man vielleicht das ein Tick offensiver auch.
Aber, dann sollten wir jetzt aber nicht vergessen, dass wir gerade aus einer Corona-Zeit kommen. Also die fetten Jahre der Bundesliga, die waren die 10 Jahre, die letzten 10 Jahre. Und da hat Bayern und Dortmund unfassbar viel Geld verdient. Und den Sockel haben sie. Wir haben jetzt Corona alle gehabt. Jetzt ist allen erstmal das Eigenkapital weggeschmolzen wie der Schnee in der Sonne. Und jetzt sollen wir auf einmal mit Bayern konkurrieren. Also das wird nicht funktionieren. Mhm. Wir müssen gucken, es haben Mannschaften versucht. Schalke, Hamburg, Stuttgart, die waren alle in der zweiten Liga auf einmal und sind gerade in der zweiten Liga. Also als Verein musst du halt mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die du hast. Und jetzt mich hier hinzusetzen und sagen, und morgen greifen wir Bayern an, das ist absurd. Also wir müssen schon auch die Realität ein bisschen im Auge haben. Also das heißt nicht, dass wir sie nicht schlagen wollen im Spiel.
Ja. Nur noch einen Satz, Rudi, da muss ich 100% zustimmen. Schön, das wünsche ich mir auch, dass einer sagt, wir werden Meister, aber du hast die Kaderwerte selbst gesagt, ja. Und sie haben keinen Konzern im Rücken und sind nicht börsennotiert und sind nicht Bayern München. Und damit ist das eigentlich selbst erklärend, ne? Es wäre schön, aber es ist.
Total. Ich glaube nur, dass wir als Bundesliga, und ich meine nicht nur Gladbach, ich meine die Liga generell, dass wir aufpassen müssen, dass die Liga nicht an Attraktivität verliert. Und sie verliert für mich de facto an Attraktivität, das je stimmt. lange dieses Abo von Bayern, und das ist nichts gegen Bayern, das ist alles hochverdient, erarbeitet. Seit deiner Zeit noch weit davor. Aber je länger dieses Abo geht, umso langweiliger wird es. Und umso unattraktiver wird die Bundesliga. Weil die Leute schauen nicht, wer spielt um Platz 8, Platz 7. Die Leute schauen auf den Meisterschaftskampf. Und wir haben keinen Kampf mehr. Haben wir nicht mehr.
Ja, also attraktiv ist die Bundesliga schon. Ich finde, Dortmund war mal mit vielen, vielen Punkten im Voraus Tabellenführer und hatten die Möglichkeit. Gladbach war auch mal, Leverkusen. Also, es gibt schon ein paar Vereine. Ja. Im Endeffekt war Bayern München aber immer da, wenn es drauf ankam. Ich finde die Bundesliga mega attraktiv. Alles, was dahinter passiert, ist mega attraktiv. Ich finde den Abstiegskampf letztes Jahr, wer hätte gedacht, mit Schalke, Werder Bremen. Mhm. Auch das gehört für mich dazu, dass die Bundesliga attraktiv ist. So, um jetzt zurückzukommen auf Borussia Mönchengladbach. Die Gefahr besteht halt, wenn Gladbach es eben nicht schafft, international sich zu qualifizieren, so wie im letzten Jahr, und die Verträge laufen aus, dann ist doch logisch, dass die Jungs sich hinsetzen, deren Verträge auslaufen und sagen, wenn wir nicht international, das ist mein Anspruch, das ist mein Ziel, ich will in der Champions League spielen, ich will um Titel mitspielen. Dann ist eben die Gefahr da, und das weiß der Max am allerbesten, dass die Spieler eben den Vertrag dann nicht verlängern, weil sich andere Optionen auftun.
Klar.
Und dann vielleicht kommen wir gleich zu den Verträgen, die 22, 23 auslaufen. Und ich glaube, das wird die hohe Kunst sein für den Max, und in dem nächsten Jahr die Mannschaft so zusammenzuhalten, dass sie weiterhin wettbewerbsfähig ist um die internationalen Plätze.
Und sicherlich ist es für ihn natürlich leichter, die Verträge zu verlängern, wenn man sich international qualifiziert. Das ist ja logisch. Dazu kommen wir gleich. Du hast jetzt eine kleine Pause, aber wir wollen auch noch sportlich natürlich nochmal auf das Spiel gestern schauen. Das machen wir auch, jenseits der Werbung, denn da gab es ja einiges zu diskutieren an Szenen. Und damit Sie dann gut gelaunt sind, sollen Sie jetzt mal versuchen, was zu gewinnen. Das kennen Sie ja schon. 3 Jahre kostenfrei wohnen, wenn das nicht attraktiv genug ist. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Hilton Airport mit Heiko von Adel und Band zum Stahlwerk. Doppelpass, zweite Hälfte sozusagen. Und wir wollen jetzt mal reingucken ins Spiel Wolfsburg gegen Gladbach. Das ging ja auch gut los und Embolo hat einen Sahnetag erwischt. Max, sag was dazu.
Ja, nochmal, Brelembolo, wir haben ihn vor 2 Jahren geholt, nach einer Leidenszeit, die er bei Schalke hatte, hat dann eben bei uns schon sehr, sehr früh gut funktioniert. Am Anfang hat es uns wehgetan in der Saison, dass er sich nach einer sehr guten Europameisterschaft eben verletzt hat oder in der Europameisterschaft verletzt hat. Und klar, wie wichtig er ist, hat er jetzt in den letzten beiden Spielen Dortmund und in Wolfsburg gestern gezeigt, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Physis, mit seiner Präsenz, bringt er einen Aspekt, den wir benötigen im Spiel. Und wenn er noch so trifft oder so einen Assist gibt wie beim zweiten Tor, dann ist das natürlich außergewöhnlich.
Man redet gar nicht über Player, man redet nicht über Thuram, alle reden über Embolo.
Und über die Eckenvariante. Ja? Ja. Offensichtlich hat Jonas Hofmann den ja extra oder bewusst dahin gespielt, weil sie sich angeschaut haben, wie die Wolfsburger die Bälle verteidigen. Das ist dann nicht so schlecht
gewesen. Aber, Stefan, ich glaube, Zakaria wollte den draufnageln, ne? Und hat ihn nicht richtig getroffen, oder?
Da gehe ich mal schwer von aus, ja. Also diesen Pass willst du so nicht spielen.
Ja, klar. Aber dadurch wurde er so gefährlich, ne? Weil der da so reinhoppelte.
Genau, zentral und also das Tor ist Weltklasse.
Ja.
Das ganze Spiel von Embolo war Weltklasse, muss ich mal dazu sagen.
Was können wir von dem, oder was könnt ihr von dem noch erwarten, worüber wir uns als Zuschauer dann freuen?
Ja gut, die Leistung ist natürlich jetzt Maßstab. Ja. Also als Trainer und als Verantwortlicher sagst du, okay, Brel, wir haben gesehen, was du kannst. Das würden wir jetzt gerne jedes Wochenende von dir sehen. Dass das nicht möglich ist, ist mir auch klar. Aber der Standard ist schon sehr hoch. Und wie gesagt, Breel hat was Außergewöhnliches mit seiner Physis, mit seiner Schnelligkeit. Ja. Der kann eben zwei, drei Gegenspieler binden, wie man so schön sagt, und das Räume für andere schaffen.
Beste Überleitung ever zum zweiten Tor. Denn da hat er auch den Ball sowas von abgeschirmt gegen zwei Mann. Sie sehen es jetzt gleich hier.
Ja, und das ist halt für einen Abwehrspieler echt unangenehm, gegen ihn zu spielen, weil du kommst nicht ran, er ist wie so ein Stehaufbändchen, er wehrt sich und dann kann er halt noch ein bisschen kicken dabei. Das macht es halt dann schon besonders.
Also der Pass zu Hofmann.
Ja, nicht nur der Pass. Ich finde schon, wie er den Ball da an der Außenlinie behauptet, gegen zwei, da durchsetzt, das ist eigentlich entscheidend.
Aber dann den Blick auch noch zu haben.
Den Blick zu haben, das Feld war offen, aber den Ball musst du auch erstmal spielen, muss ich auch dazu sagen. Und dann macht Hofmann das auch richtig gut. Ja, gibt dem Ball einen kleinen Touch.
Mit der Fußspitze
so ein bisschen Tick. Genau. Und ja, das war ein Doppelschlag, wo Wolfsburg erstmal zurückkommen musste. Das hat ihm wehgetan. Da sieht man den kleinen Kontakt. Ja, das war herausragend rausgespielt. Also wirklich.
Da war wahrscheinlich die Mannschaft dann doch ein bisschen zu sehr euphorisiert, denn Wolfsburg kam zurück.
Ja, es war dann eine Phase, wo es ein bisschen unruhiger war, wo wir Fehler gemacht haben im Spielaufbau, wo wir leichtsinnig den Ball verloren haben, wo wir dann eben den Ball nicht mehr so behauptet haben. Ja, das ist dann etwas unruhig gewesen.
Der Stindl haut ihn auch einfach so quer. Ne?
Ja, genau. Und dann hat Wolfsburg uns eben schon auch bespielt. Und dass sie Qualität haben, ist auch unbestritten. Und dann kommt aber trotzdem dieses Billardtor. Und in der Bundesliga ist es eben so, dann steht es 2-1. Kommt jetzt. Und dann steht es 2-1 und dann hast du natürlich schon wieder den Heimvorteil, Zuschauer sind wieder da und dann ist es wieder ein anderes Spiel. Aber die Mannschaft, muss ich sagen, hat sich dann wieder reingearbeitet in dieses Spiel, hat sich dann auch gewehrt gegen diese Widerstände. Wir hatten ja vorher schon die Möglichkeiten, mit der zweiten Halbzeit eben das dritte zu machen, haben wir nicht getan, wir haben es dann sehr spät gemacht. Mhm. Also ich sage, in Summe ist der Sieg auch verdient.
Na, das gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Ne?
Nee, keinen Zweifel, also. Aber es sind natürlich auch die Spiele, die Gladbach braucht. Wolfsburg hat international gespielt, das hat Gladbach eben dieses Jahr nicht und das kann ein entscheidender Vorteil werden auf Strecke, glaube ich.
Ihr hättet ja auch noch einen Elfmeter kriegen können in der 31. Minute.
Hatten einen noch, ne?
Das haben wir gar nicht so wahrgenommen.
Der andere war unstrittig, aber der hier.
Also Stefan, unser Co-Trainer,
Entschuldigung. Nein, lass.
Ich bin zu subjektiv, Stefan, du bist objektiv.
Nein, sag mal.
Ich habe es selber im Spiel gar nicht so wahrgenommen. Unser Co-Trainer hat relativ schnell Armin Reutershahn gesagt, dass es ein Elfmeter ist.
Er trifft den Ball nicht.
Ist es auch, der Kontakt ist klar, unten, da.
Also ein Ball spielt er nicht, okay. Nee. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich wieder eskaliert.
Es gab erstens keine Proteste, das hat alle gewundert. Und zum anderen auch auf dem Feld nicht. Und dadurch hat natürlich der Schiedsrichter und auch in Köln keiner gesagt, also gucken wir uns das nochmal an.
Aber das ist ja, also ich bin davon ausgegangen, dass es geprüft wird, weil ich glaube diesem VAR, deswegen brauchen wir gar nicht großartig protestieren, wurde uns auch gesagt, es wird kontrolliert.
Wenn
ich das jetzt sehe, dann muss ich sagen, okay, dann hat einer schon beide Augen zugedrückt.
Hat er den Ball denn wirklich nicht berührt?
Wenn er nicht berührt hat,
ich schätze mal, dass sie irgendeinen Kontakt erkannt haben und ihn deswegen nicht gegeben, sonst musst du ihn ja geben. Ja.
An Embolo.
Ja, aber vielleicht berührte ihn ganz leicht. Das sind auch Situationen, die aus meiner Sicht, weiß es nicht, ist schwer zu sehen aus der Perspektive. Ich habe einige viel krassere
Situationen. Also der Ball wird von Embolo berührt.
Genau, normal in so einer Szene darf er gar nicht aktiv zum Ball gehen, sondern muss den Ball nur blocken. Er macht vieles richtig, aber er darf nicht in die Bewegung reingehen. Das ist der Fehler. War ein Kontakt, war Elfmeter, so nächste Frage.
Ja, er ist im Prinzip zu spät. Ja? Was hast du gesagt?
Ja, nächste Frage. Ist
abgehakt. Ach so,
abgehakt. War nicht zu spät. Er muss ja nur, wenn er reinrutscht, muss er nur blocken. Klar. Dann passiert nichts. Also aus dem Winkel schießt Embolo, glaube ich, kein Tor, weil er viel zu spitz war.
An dem Tag vielleicht.
An dem Tag vielleicht. Aber er war wieder beteiligt an so einer Szene.
Ja, wir gucken uns den gegebenen Elfer dann mal an. Und die Folgen vor allen Dingen. Hier zunächst die Entstehung.
Das ist eben genau dieser Klassiker, wenn Breel im Laufen ist, und er den Körper dazwischen bekommt, hast du keine Chance. Und klar, er macht dann das Tackling dankbar. Aber es war ja auch ein Foul, also berechtigter Elfmeter, ohne Frage.
Lacroix kriegt dann gelb-rot. Und Lars Stindl, wird der nochmal einen Elfmeter schießen in dieser Saison? 3 von 4 verschossen.
Ja, sagen wir mal so, die Elfmeter-Bilanz von Lars in den letzten Wochen war jetzt nicht so berauschend, aber er ist trotzdem Kapitän, der vorne angeht, der sich auch nach dem Spiel bei der Mannschaft bedankt hat dafür, dass sie weiter Gas gegeben haben und das dritte gemacht zu haben. Er hätte ihn gerne reingemacht, hat es nicht getan.
Wer könnte statt ihm schießen?
Leider Rami Benzibaini, der verletzt ist, ist der klassische Elfmeterschütze. Jonas Hofmann hat schon geschossen. Player, also wir haben schon ein paar Schützen. Davon sind einige auf der Bank und verletzt gerade. Ja. Also wir haben schon Schützen. Ja. Aber es hätte verdammt gut getan, das 3-1 zu dem Zeitpunkt. Das für meine Nerven
auch. Das stimmt. Die Nerven waren dann nochmal heftig angespannt. Und vor allen Dingen auch bei den Wolfsburgern, als es dann eine vermeintliche Hinausstellung gab gegen Roussillon. Aber dann hat sich das ja doch wieder erklärt. Da hat der VAR gut gearbeitet, Stefan, oder?
Da hat er gut gearbeitet, war in der Realen schwer zu erkennen. Der Schiedsrichter war sich allerdings sehr, sehr sicher. Mhm. Zieht direkt rot, wird dann aber rübergeschickt, um das zu kontrollieren und sieht dann, dass sehr wohl vorher ein minimaler Kontakt war und die Entscheidung dann zurücknimmt. Ich weiß nicht, wie habt ihr das erkannt oder gesehen auf der Bank?
Für mich war es im ersten Schritt sofort rote Karte und Notbremse. Also wir haben im Spiel das gar nicht so wahrgenommen. Schmatti hat mir nachher gesagt von oben, er hat direkt gesehen, dass Roussillon den Ball berührt.
Okay. Also, hat aber gute Augen. Gute Augen.
Ja, aber gut, Schmatti ist auch einer der Besten. Also der sieht schon was. Aber den Kontakt, also es ist dann auch mal, es ist ja wirklich kein klares Ballspielen. Es ist ja, der touchiert den Ball nur und deswegen, weil Breel würde ja, wenn er nicht getackelt hätte, selbst mit dem Touchieren des Balls, allein aufs Tor zu laufen.
Das meinte ich vorhin. Und da habe ich viele krasse Szenen mit Schiedsrichtern besprochen, auch im Strafraum, wo jemand ins Tackling geht, wie du sagst, völlig unnötig, minimal den Ball spielt, den Spieler abräumt. Und dann ist die richtige Entscheidung, nicht Elfmeter zu geben. Und das ist mir ein Rätsel. Und da bin ich auch eher da. Was soll man machen? Der stoppt den Spieler, der geht alleine aufs Tor zu. Ob er den Ball jetzt minimal berührt oder nicht, ist eigentlich egal. Normal müsste das so oder so rot sein. Aber die Regel sagt, dass das okay ist.
Wenn er den Ball berührt, er geht in den Zweikampf rein und berührt den Ball.
Er berührt den minimal, aber er verhindert ganz klar eine Torchance. Ja? Also weil er in Kauf nimmt, dass er den Spieler abräumt. Er räumt ja den Spieler ab. Und weil er den Spieler abräumt, ist es für mich ein Foul.
Ja, aber er spielt ja vorher den Ball.
Aber
darum geht's ja.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine.
Die Frage ist halt, schau mal, wie er den Ball spielt. Der Ball geht Zentimeter, also der Ball verändert gar nichts.
Aber
und wenn Jonas weiterläuft, also wenn er nicht weggetackelt wird, läuft er trotzdem allein auf den Torwart zu. Also das muss man schon, darf man nicht ganz außer Acht lassen. Da bin ich...
Ja.
Was, ja? Sag's.
Nein, ich finde die Entscheidung, hier da rauszugehen, sich das nochmal anzuschauen und zu sagen, und da zeigt er ja, minimale Berührung zum Ball.
Stefan, du hast ja recht. Laut Regel ist das ja richtig entschieden. Nur ich weiß nicht, ob die Regel die richtige ist. Das ist ja die Anmerkung. Weil da gibt's andere Szenen auch im Strafraum, wo minimales Berühren reicht, aber der Mannschaft eine klare Torchance genommen wird, weil der Spieler blank vorm Tor steht. Dann spielt der Abwehrspieler minimal den Ball, räumt den Spieler ab. Ja, Ball gespielt, weiter geht's.
Naja, aber eine klare Torchance war es ja nicht, weil die ja im Laufduell auf einer Höhe sind.
Der ist durch sonst.
Aber das in der Konsequenz heißt ja, dass ich gar nicht mehr tackeln kann. Wenn ich dann Risiko eingehe, dass ich der Letzte bin, der tackelt und dann...
Muss klar den Ball spielen. Aber klar den Ball.
Ja. Für mich halt, also die Diskussion, ohne dass jetzt jemand langweilen würde, aber der Ball wird halt so... Schau mal, wenn Jonas nicht umgehauen wird, läuft er einfach weiter und geht mit dem Ball alleine auf den Torwart zu. Ja. Roussillon grätscht und sagt, okay, ich räume alles ab und will den Ball nur touchieren. Mhm. So, das ist der Grundsatz. Wenn er den Ball klar nach links wegtackelt, dann sage ich überhaupt nichts. Genau. Es ist auch regelkonform. Das ist
minimaler Kontakt.
Genau.
Der Ball verändert nicht die Richtung und nicht die Geschwindigkeit.
Exakt. Dann auf den Punkt gebracht.
Dann gucken wir uns nochmal das 3-1 trotzdem an. Ja? Auch wenn du es jetzt schon auf den Punkt gebracht hast, aber das 3-1, weil es so schön war. Die drei Kontakte, im Prinzip waren es ja bei den Spielern nur zwei, nämlich Jan Sommer und der Joe Skelly. Wie habt ihr den denn eigentlich ausgegraben? Was heißt ausgegraben? Der ist 18, der ist natürlich noch nicht eingegraben gewesen. Aber
naja, Gott sei Dank nicht. Gott
du weißt,
Dank nicht.
Wie ich es meine.
Großartige Arbeit wieder von Steffen Korell und Mario Vossen, die bei uns für das Scouting verantwortlich sind, die eben da weltweit unterwegs sind. Wir schauen uns viele Jugendländerspiele an, haben ihn dann eben da gesehen. Er hat bei New York City gespielt. In der Jugend und wir haben eine Fantasie mit ihm entwickelt, gerade auf der Rechtsverteidigerposition, eigentlich typische deutsche Positionen, Außenverteidiger, Innenverteidiger, gibt es deutsche Talente nicht mehr so viele, deswegen schaut man international und wir haben uns dann entschieden, den Jungen zu holen. Ja. Natürlich mussten wir warten, bis er 18 ist, er ist dann am 31.12.2020 18 geworden. Dann ist er seit Januar bei uns, hat über die U23, sag ich mal, sich akklimatisiert, Deutschland kennengelernt, Verein kennengelernt, Menschen kennengelernt. Und in der Sommervorbereitung hat er dann eben überzeugt mit Leistung. Spieler haben sich verletzt. Er hat Einsatzzeiten gehabt, hat den Trainer überzeugt und ist wirklich momentan der Gewinner der Saison bei uns.
Wir kommen jetzt gleich auf das spannende Thema der Vertragsverlängerungen.
Hast du schon fünfmal angedacht?
Ja, weil es so ein. Ich will dir doch nur die Möglichkeit geben, dass du jetzt schon im Kopf alles durchgetackert hast, weil es sind so viele Namen, dass du auch wirklich weißt, was du anfangen kannst. Nein, aber wir wollen noch mal zu Jana geben, weil die hat noch Reaktionen aus dem Netz, was die Gladbacher Fans angeht.
Rudi, und ohne es zu wissen, hast du mir damit die perfekte Überleitung gegeben, denn auch die Fans im Netz würden gerne auf Stand kommen in Sachen Vertragsverlängerung. Wichtig ist, Hütter in Ruhe weiter arbeiten zu lassen und dass die 2022 auslaufenden Verträge einiger Spieler verlängert werden. Dann klappt das auch mit Europa nächste Saison. Dann muss man sagen, Herr Eberl, Sie sind nicht der Einzige, der sich mal so eine Meisterschaft für die Fohlen wünschen würde, sondern auch bei den Fans steht das hoch im Kurs. Wer immer mit Platz 5 bis 8 zufrieden ist, wird nie Meister. Also da geht das Selbstverständnis schon eher in Richtung Europa bei den Fans. Aber Sie kennen natürlich auch Ihren Sportdirektor ganz genau und wissen, was die Antwort darauf sein wird. Max Eberl wird morgen auf die Frage sagen, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Also perfekte Vorlage für Sie, Herr Eberl.
Ist das dein Lieblingssatz, ne? Aus Bogen, falls du es vergessen haben solltest.
Genau. Fairerweise ist das der Satz, den Lüschen sehr stark geprägt hat. Aber er ist halt wahr und das dürfen unsere Fans auch nicht verkennen. Und wir haben vorhin darüber diskutiert, was für Möglichkeiten wir haben. Ja. Und wir machen aus unseren Möglichkeiten sehr, sehr viel. Wir dürfen aber nicht anfangen zu träumen und die Bodenständigkeit zu verlieren, weil sonst kann das ganz schnell in andere Richtungen gehen. Das muss man halt auch bei allem Haifischbecken Bundesliga darf man das nicht vergessen.
Dann schieben wir die Träume jetzt beiseite und schauen uns mal eine Grafik an, die zum Albtraum werden kann, wenn man sich es genau anguckt. Links sehen wir die Verträge, die 22 auslaufen und rechts 9 Mann 2023. Ich will jetzt den Gladbachern keine Angst machen und sagen, ihr habt demnächst keinen Kader mehr, keine Mannschaft mehr. Nein, dafür habt ihr diesen Mann da, nämlich euren Sportdirektor. Aber fangen wir mal mit Zakaria an. 22 läuft der Vertrag aus. Wir haben jetzt in dem Spiel eben gesehen, und nicht nur in dem, sondern auch gegen Dortmund, nicht nur, weil er das Tor da gemacht hat, unverzichtbar. Was machst du mit so einem? Sagst du dem, dein Sozialverhalten gefällt mir?
Nein, versuchen zu verlängern, ist ja klar. Also wir haben ja einen Kader gebaut, wo wir erfolgreich sein wollen und wollten und waren auch. Wir waren in der Champions League, wir haben die K.O.-Phase zum ersten Mal seit 1977 wieder erreicht. Und jetzt ist eben die Situation mit Corona. Der Spieler hat gesagt, er hätte gerne einen Vereinswechsel gemacht. Das hat nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt versuchen wir, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Für uns ist es elementar wichtig, mit solchen Spielern weiterzumachen. Wenn nicht, dann werden wir auch wieder eine neue Mannschaft bauen. Also wir sind in den Jahren immer so gewesen, dass wir neue Mannschaften bauen mussten. Wir haben immer elementare Spieler verloren gegen Ablöse. Jetzt ist zum ersten Mal so, dass vielleicht eben ablösefrei, das wäre nicht gut. Mhm. Aber selbst dann wird es für uns weitergehen. Da müssen wir auch wieder schlau sein und neue Spieler dazu finden. So wie Skelly, so wie Luca Netz, so wie Manu Kone. Die würden wir auch wieder finden, da habe ich keine Sorge. Aber Fakt ist, wir würden gerne mit Zakaria und Ginter verlängern. Das ist so.
Aktualität geht immer vor. Kone hat sich gestern ein bisschen verletzt. Sagst du kurz was dazu?
Er hat sich ist in den Band gerissen nach 5 Trainingseinheiten. Gestern das Knie wieder ein bisschen lädiert. Letzter Stand, den ich gehört habe, es ist nicht so schlimm, aber sieht am Tag danach meistens wieder anders aus. Ich habe nichts mehr gehört. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht schlimm
ist. Hier sehen wir nochmal gerade die Szene, wo er sich wohl dann auch wehgetan hat bei der Bewegung hier. Gut, hoffen wir das Beste. Kommen wir nochmal zu Zakaria zurück. Mit anderen Worten, war er eigentlich schon weg im Sommer?
Nein, es waren ganz, ganz offene, ganz faire Gespräche. Da war eine Idee dahinter und wie gesagt, wir werden gerne verlängert. Dann wurde mir gesagt, er möchte nicht verlängern. Er hätte gern überlegt, den Verein zu verlassen im Sommer, den nächsten Schritt zu gehen. Dann kam die Verletzung natürlich dazu, die nicht geholfen hat. Jetzt ist die Konstellation, dass wir einen Topspieler bei uns haben, worüber ich ja nicht böse bin. Ich bin immer nicht böse, weil es auch Gedanken sind, die man zulassen darf und soll auch. Ich bin überhaupt nicht böse, dass er noch da ist. Im Gegenteil, wir sehen jetzt, wie gut das funktioniert. Ich glaube, dass Adi natürlich auch einen sehr guten Zugang zu ihm hat, weil er ja in Young Boys schon mit ihm zusammengearbeitet hat. Dementsprechend, ich fühle mich nicht chancenlos bei der Verlängerung. Ist eine Arbeit. Hast du ja 5-mal schon angekündigt. Das ist viel Arbeit für mich. Aber der stelle ich
ist ja auch Arbeit. Ja.
Aber der stelle ich mich auch ein Stück weit.
Ja. Bevor wir zur nächsten Figur kommen, aber was bietest du denn den Jungs dann? Außer vielleicht, wenn es denn sein muss und Herr Schippers zugestimmt hat, der für die Finanzen zuständig ist, ein bisschen mehr Geld.
was biete ich? Man kann ja auch, also natürlich, es gibt größere Vereine, es gibt Vereine, wo du vielleicht nochmal einen Touch mehr Geld verdienen kannst als eine Bundesliga. Aber ich glaube, gerade in der Corona-Zeit hat die Bundesliga gezeigt, wie solide die meisten Vereine sind, wie gut sie durch die Krisen kommen. Ich glaube, Länder wie Frankreich, Spanien, Italien brauchst du als Topspieler heute nicht unbedingt hinzugehen, weil kriegst du dein Geld auch jeden Monat, das weißt du nicht. Premier League ist dann etwas die Ausnahme. Und was wir dem Jungen natürlich bieten können, ist gerade nach dem Schritt, den er jetzt 1,5 Jahre nicht machen konnte, wieder die nächsten Schritte zu gehen. Bei einem ambitionierten Verein, bei einem Trainer, der sehr auf ihn steht, natürlich ihn wieder in diese Form zu bringen, wo er hin möchte, mit ihm zusammen Europa zu erreichen. Und wie gesagt, du kannst woanders hingehen, dann die Nummer 25 im Kader sein oder du kannst bei einem Verein bleiben und du bist einer der Top-Spieler und bist dafür verantwortlich, nach Europa zu kommen.
Deshalb zum nächsten, Matthias Ginter. Der Verein ist in einer speziellen Lage, hat er gesagt, was Kalkulation und Planung betreffen. Was meint er denn damit genau? Meint er nur Corona? Oder?
Nein, das habe ich ja auch gesagt öffentlich, dass wir nicht in der Lage waren, Matthias Ginter, dem deutschen Nationalspieler, ein adäquates Angebot zu unterbreiten. Er hat recht, wir haben ihm gar keins unterbreitet, weil ich eben mich nicht geschämt und geniert, aber es wäre nicht adäquat gewesen, weil wir einfach die finanziellen Mittel nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Jetzt läuft die Saison, jetzt kommen wieder Zuschauer ins Stadion, schneller als gedacht sind wir bei 46.000 wieder. Es ist eine andere Kalkulation, die wir machen können. Also man muss schon spitz auf Knopf rechnen, wenn man keinen externen Geldgeber hat. Dann kannst du das Geld halt nur einmal ausgeben, was du eingenommen hast. Jetzt kommt wieder mehr Geld rein. Und jetzt werden wir versuchen, das Geld eben auch sinnvoll und passend für die Spieler zu
investieren. Aber ist denn jedes Mal bei den Spielern, wir können uns die Liste nochmal angucken, vielleicht, Stefan, würde ich von dir auch gerne mal wissen, wenn du verhandelt hast, frisch und neu, auch in Gladbach, hast du dann immer gesagt, also wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dann gehe ich auf jeden Fall weg? Also ging es immer um noch mehr, auch bei den Spielern dann? Also hat man als Sportdirektor nur mal die Möglichkeit, Geld muss ich was drauflegen und wenn dann dein Sozialverhalten stimmt, dann geht's. Nein, ernsthaft. Also gibt es nicht irgendwann mal eine Grenze, wo der Spieler sagt,
ich glaube grundsätzlich
braucht kein Geld mehr, also nicht mehr.
Die Spieler wie Ginter oder auch Zakaria oder auch Patrick Herrmann, wichtig, dass sie dem Verein ja auch etwas zu verdanken haben.
Ja.
Also man kann ja dann auch zurückgeben. Jetzt wird der eine sagen, oh, in der heutigen Zeit, oder es geht sowieso nur ums Geld. Natürlich ist das Geld nicht unwichtig, aber das ist eine schwierige Situation. Nicht nur für Max in den Verhandlungen mit Sicherheit, mit den Spielern, aber auch für die Spieler selber. Ja? Wir kennen diesen nächsten Schritt. Ich will einen nächsten Schritt. Du hast natürlich recht. Du kannst dann auch der 25. sein in irgendeinem Kader. Ja, richtig. Aber bei Zakaria und bei Ginter sehe ich schon eine herausragende Qualität. Mhm. Wo die Reise vielleicht woanders hingehen wird. Aber trotzdem nochmal, man darf nicht vergessen, dass die beiden ja auch ein unglaubliches Vertrauen spüren. Ja, vom Trainer, vom Umfeld. Die werden geliebt vom Publikum. All das sind so Kleinigkeiten, die sie vielleicht nicht vergessen sollten, wenn sie mit dem Max nochmal am Tisch sitzen.
Stefan, darf ich einen Satz sagen und ich zahle gern dafür. Ja. Dankbarkeit gibt es im Fußball nicht.
Oh ja, danke. Ich danke.
Aber das glaube ich eben. Ich erzähle dir eine Geschichte jetzt. Als ich zurückgekommen bin zu Borussia Mönchengladbach, war Rolf Rüssmann damals der Manager im Verein. Und ich habe vorher mit Willy Lemke verhandelt. Das hat nicht so funktioniert. Rolf Rüssmann hat sich eingeschaltet, kam mit dem Flugzeug nach Florenz, hat mich eingepackt, ohne dass ich irgendetwas unterschrieben habe oder sonst irgendetwas. Am nächsten Tag war ich bei der sportärztlichen Untersuchung. Habe nach wie vor keinen Vertrag unterschrieben. Ich habe ihn einfach vertraut.
Der hat dich quasi entführt aus Florenz.
Wenn du es jetzt so... Ja, schon. Ja. Aber ich habe das sehr wohl als Dankbarkeit gesehen, den Vertrag dann bei Gladbach zu unterschreiben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich dankbar war, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Bundesliga-Spieler zu werden. 1987, wo ich den Vertrag unterschrieben habe. Das war meine Dankbarkeit. Also wenn du sagst Dankbarkeit, ich verstehe, was du meinst. Aber das war meine Dankbarkeit, wo ich denn dem Verein vielleicht auch etwas zurückgegeben habe.
Obwohl ich glaube es auch nicht. Aber jetzt darf ich nur ganz kurz, zeichnet dich total aus und ich glaube auch, es gibt Spieler, wo das so ist. Ich meine nur, entscheidend wird immer die Perspektive sein und natürlich auch das Geld. Also wenn David Alaba zu Real Madrid wechselt und wir fragen ihn, hat das Geld den Ausschlag gegeben? Nein.
Nee, aber er hat trotzdem die Scheiße gegriffen.
Nee, jeder kann sich seinen Teil denken, was die ehrliche Antwort gewesen ist.
Aber ich glaube übrigens, Rudi, dass Matthias...
Aber ich glaube, dann muss ich noch mal ganz kurz einhaken, sonst verliere ich mich. Und Kimmich hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bei Bayern München. Ich glaube, dass er auch sehr dankbar ist, dort Fußball spielen zu können und gibt etwas zurück.
ein Goretzka ist, glaube ich, dem FC Bayern auch sehr dankbar, dass sie ihn geholt haben, unterstützt haben, vertraut haben. Ja. Jetzt gibt er das zurück. Also Dankbarkeit, finde ich, auch in der heutigen Zeit, gibt das sehr wohl. Und es sind Ausnahmen, aber die gibt es. So, jetzt
ich traue das, ich, Matthias, ja. Jetzt aber. Also Matthias Ginter würde ich sogar zutrauen, dass er das macht, so wie ich ihn als Typ einschätze, dass er möglicherweise, dass er sogar verlängert, trotz dieser komfortablen Situation ablösefrei zu sein. Und ich glaube, dass Max Eberl ihm noch nicht mal das gleiche Angebot machen konnte wie vorher, weil einfach Corona-Zeiten und sie steuerten auf ein Jahr ohne Europapokal zu. Ja, ja. Das wäre fast fahrlässig gewesen. Wahrscheinlich steht Gladbach da, wo sie stehen, weil er solche Entscheidungen dann so trifft. Und bei Zakaria wird es wahrscheinlich extrem schwer. Aber
spannend ist doch, wenn man sich vorstellt, es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass Hofmann und Ginter bei den Bayern vielleicht auch andocken könnten. Sagen wir es mal so. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Max Eberl und ich sage den Zweien, pass auf, wenn ihr beide hier bleibt und die anderen, Zakaria und Embolo, die überreden wir auch, dann werden wir deutscher Meister, dann müsst ihr gar nicht zum Bayern gehen. Glauben die das? Also kann man damit auch punkten, mit sportlichen Argumenten? Eben wie du gesagt hast, jetzt für die nächsten Jahre kommt es darauf an, wie Gladbach die Weichen stellt?
Also erstmal möchte ich ein Lanze für die Spieler sprechen. Natürlich spielt bei jedem der Vertrag eine Rolle, aber das Geld, das alleinige Argument ist, ist es nicht. Es ist schon die Perspektive, es ist die Chance. Ich rede bei Matthias Ginter, der ist 27, steuert vielleicht ein Stück weit auf das Ende seiner Karriere zu, irgendwann mit dem Vertrag, den er dann unterschreiben wird. Dennis Zakaria ist 24, also der ist gerade mittendrin. Und natürlich macht man sich Gedanken, wo können Schritte in seiner Karriere sein mit einem noch größeren Verein als Borussia Mönchengladbach. Und dann verstehe ich auch das, was du sagst mit der Dankbarkeit. Wenn ich bei Bayern München bin, der größere Verein, den gibt es eigentlich nicht mehr. Und ob ich dann noch 17, 18, 20, 22 Millionen Euro verdiene, Entschuldigung, das merken die Spieler dann gar nicht mehr. Bei uns ist dann schon so, dass wir unser Budget haben, wo dann Spieler in anderen Vereinen dreimal, viermal so verdienen kann. Das ist aber nicht das Alleinentscheidende, das ist die Perspektive, die wir haben. Und wir als Verein können auf eine Historie der letzten 10 Jahre zurückschauen, können damit argumentieren. Und ein Spieler muss sich dafür committen. Ich werde ihn nicht mit Geld nach Gladbach locken können oder behalten können, sondern die Kombination guter Vertrag, stabiler Verein, gutes Umfeld, Vertrauen und die sportliche Perspektive, die führen dazu, dass ein Spieler sagt, ja, ich bleibe in Gladbach oder nicht.
So, und die sportliche Perspektive muss bei euch doch, Stefan, wenn ich dich auch im Vorfeld richtig verstanden habe, das ist eine, du hast ja auch die steile These ausgegeben bei T-Online, das muss einfach eine Perspektive sein, die auch fast zum Titel führen könnte. Richtig?
Das ist ja möglich. Also ich rede jetzt bei Gladbach nicht um die deutsche Meisterschaft, weil das wäre nicht realistisch. Aber im Pokal ist das durchaus mal möglich. Deswegen bin ich ja gespannt, in 3 Wochen, wenn ihr zu Hause gegen Bayern München im Pokal spielt.
Live in der ARD, ja. Als
kleiner Sendung. Da habe ich dir schön den Ball hingespielt. Ne? Nein, das ist ja ein realistischer Titel. Aber ich glaube auch, etwas mit aufzubauen, warum denn nicht? Also ich bin auch zurück zu Gladbach 94 und habe nicht gesagt, ich möchte deutscher Meister werden. Aber wir haben 95 den Pokal geholt. Ja. Und dafür feiern die uns heute noch. Man muss halt überzeugt von dem Schritt sein und das auch wollen. Und wenn das die Voraussetzungen sind, dann ist auch in Gladbach einiges möglich.
Und ich finde auch, wir haben vorhin das bei Freiburg besprochen, es geht doch auch darum, dass man sich der Idee des Vereins committet. Also das kann doch auch ein total starker Faktor sein für einen Spieler, um tatsächlich das zu bleiben. Ich meine, wir kennen das ja auch von uns selbst. Also man geht ja auch gerne morgens irgendwo hin oder in irgendeiner Form arbeiten und hat das Gefühl, das ist mein Ding und das mache ich gerne und genau darauf habe ich Lust. Und also ich halte mich noch ein bisschen fern vom Phrasenschwein, aber ich meine, Geld ist halt auch nicht alles, ja.
Ich kann es hier ein bisschen nicht darüber schieben.
Und ich finde es immer ein bisschen.
Also vor allen Dingen fällt das Geld schon unten raus. Ja.
Fällt eh unten wieder raus.
Oh, darfst du den Deckel mal wieder drauf tun.
Fällt alles unten direkt wieder raus. Nein, aber ich finde es ein bisschen verkürzt, wenn man bei den Fußballspielern immer so tut, als wäre das das einzige Argument. Also gerade ein Spieler, der schon einige Jahre bei Gladbach ist, wenn man da nicht Argumente hätte, eben auch zu sagen, das haben wir vor in den nächsten Jahren und hast du Bock, den Weg weiter mit uns mitzugehen, das wäre ja schlimm.
Stefan hat ja auch recht mit dem guten Beispiel Kimmich, Goretzka bei Bayern. Die hätten natürlich ziemlich sicher nach England gehen können, deutlich mehr verdienen können. Gnabry wird wahrscheinlich folgen, also 3 ganz wichtige Spieler, die Bayern hält. Natürlich spielt Bayern finanziell auch in der eigenen Liga, aber trotzdem haben die nicht so viel, werden sie jetzt wahrscheinlich nicht so viel verdienen, wie sie im Ausland hätten verdienen können. Also auch da ist die Perspektive wichtig. Trotzdem hätte Bayern gesagt, ihr verdient hier 5 Millionen im Jahr, hätten die trotzdem nicht gesagt, die Perspektive ist super, wir bleiben, sondern du musst dann schon in der Range sein, wo du vielleicht unter England bist, aber weit über dem, wo sie bislang waren.
Aber
und das ist für Gladbach wahrscheinlich wahnsinnig schwer, jetzt diesen Schritt bei solchen Topspielern zu gehen.
Ich stimme dir zu, aber die Bayern zahlen englische Gehälter. So würde ich das jetzt mal grob zusammenfassen. Und deswegen haben sie die Mannschaft auch. Ist doch keiner, die bleiben doch nicht da, weil sie bei Bayern München spielen. Die Bayern müssen in der Liga mitzahlen. Vielleicht nicht im absoluten Peak, aber die zahlen die Gehälter. Und das ist natürlich auch für einen Ginter ein Megasprung, wenn er woanders hingeht. Trotzdem, so wie der als Typ, als Mensch auftritt, ist ja wirklich ein Vorbild in jeder Hinsicht, würde ich bei so jemandem mir schon vorstellen können, dass er vielleicht auf ein paar Millionen, einige Millionen, viele Millionen verzichtet und in Gladbach bleibt. Aber das kann man wahrscheinlich nicht von der Mehrheit sagen.
Im 13. Jahr macht er diesen Job und er ist nicht viel einfacher geworden. Wo kommt die Motivation, noch den Vertrag bis 26 definitiv zu erfüllen? Und was kommt darüber hinaus? Darüber reden wir gleich noch. Und wir reden auch über die schöne Tatsache, dass die Stadien wieder voll werden. Und was das für Folgen hat, auch für die Ultras. Das Ganze gleich nach der Werbung. Und vorher können Sie noch was gewinnen. Nämlich, Sie kennen das ja mittlerweile, 3 Jahre kostenfrei wohnen. Auf geht's.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Hilton Airport Hotel in München. Mit Heiko von Adel und Ben zurück im Stallwerk. Doppelpass, liebe Zuschauer. Und wir haben jetzt Jana, die uns was ganz Besonderes präsentieren wird.
Nämlich die Frage der Woche. Führt Hütter die Gladbacher wieder zurück nach Europa? Das war unsere Frage der Woche. Hütter hatte auch in Frankfurt Schwierigkeiten und ist danach mega durchgestartet. So wird es jetzt auch in Gladbach sein. Das stimmt. Auch da standen damals nur 4 Punkte nach 5 Spieltagen. Am Ende stand dann Platz 7 in der Tabelle. Alisa sagt zudem, Gladbach hat 2 starke Siege geholt, aber man darf nicht vergessen, dass es in diesem Jahr auch starke Teams aus Mainz und Freiburg gibt, die man vor der Saison vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Der Kampf um Europa wird dieses Jahr sehr schwer. So viel also aus dem Netz und jetzt noch Ihre Fragen zu Hause am Dopafon.
Borussia Mönchengladbach, Maxi Eberl und Adi Hütter werden Europa schon wuppen. Es hat eine Weile gedauert, bis Adi Hütter und die Mannschaft zueinander gefunden haben. Sie haben die Großen jetzt geschlagen, haben eine lange Verletztenliste und wenn die kurz- und langfristig Verletzten wieder zurückkommen, ist die Mannschaft noch stärker. Dann wird es schwer, sie zu schlagen und ich denke, dass sie eine reelle Chance haben, zumindest Platz 4 zu erreichen.
Die Borussia wird es wieder schaffen, dass die wieder ganz nach oben kommen, denn die haben einen guten Trainer und die Mannschaft ist auch klasse und die haben auch den besten Manager, den es überhaupt gibt.
Ich denke, dass Borussia zwischen Platz 2 und 5 abschließen wird. Die Mannschaft hat das Zeug dazu und der Trainer bringt einen anderen, modernen Fußball.
Die Hoffnung ist schon wieder sehr, sehr groß in Richtung großen Erfolg.
Klingt genau wie vor 2 Wochen ungefähr, ne? Das klingt genau wie vor 2 Wochen, die Analyse.
Wir gucken noch mal, welche Spieler denn vielleicht dazu beitragen können, dass das gut wird in Gladbach. Und ich will mal so sagen, die 9, die auf der rechten Seite stehen, Max, wann beginnen denn da die Gespräche? Die haben ja noch bis 23, wie man deutlich lesen kann, den Vertrag. Fängst du da zu Weihnachten an, weil die schöne Startzeit so heimlich ist? Oder wann ist da ein guter Zeitpunkt? Oder sagst du, nee, ein Jahr vorher nicht?
Ja, nicht ein Jahr vorher. Also meistens beginnt eine Planung für eine Saison oder für einen Kader ja schon etwas eher. Und wir haben ja letztes Jahr haben wir dann eben auch Spieler verlängert wie Nico Elvedi, Jan Sommer, Chris Kramer, die sind ja auch Laszlo Benes, die wir verlängert haben. Also wir machen das dann schon in einer Phase, wo wir denken, das passt auch gut, auch für die Spieler richtige Zeichen zu geben, keine falschen Zeichen zu geben. Auch da muss man ja sensibel sein, was man tut. Auf der linken Seite stehen noch 2 Spieler mit Patrick Herrmann, Jordan Bayer, die für uns auch eklatant wichtig sind. Es geht nicht nur um diese Ginters und Zacharias, sondern es geht für uns aber auch immer um gute gute Spieler. Ja. Patrick Herrmann, der im Grunde seine ganze Karriere in Gladbach betrieben hat, wo wir auch eine wichtige Facette haben, was Kadermischung, was Kabine betrifft, vorhin angesprochen. Jordan Bayer, der eine schwere Zeit hatte, wenig gespielt hat, verliehen war, jetzt sich gerade durchsetzt mit Ginter und Elvi, die zusammenspielt. Also gibt Aufgaben, die ich habe, Zeitpunkt, das ist so ein bisschen Gespür, was man dann hat, wann der richtige Zeitpunkt ist. Oder wenn man von der Gegenseite merkt, es ist gar keine Chance, dann eben auch zu sagen, okay, aber dann müssen wir überlegen, wie es dann im Sommer 22 weitergeht, wenn ich auf die rechte Seite
trage. Ja, und vor allen Dingen dann auch ein Zusammenspiel mit dem Trainer, der ja einen Vertrag bis 24 hat. Und ja, wie soll ich das jetzt ansagen? Also auf jeden Fall, Adi Hütter führt jetzt eine Lobhudelei durch, die daran grenzt, dass man sagt, das ist Lobhudelei von Abhängigen.
Max ist sicherlich einer der anerkanntesten Sportdirektoren in der deutschen Bundesliga, dass er schon über Jahre hinweg bewiesen hat und ist natürlich auch ein Mensch, den man in der Form, glaube ich, auch nicht leicht sieht. Er ist einfach ein cooler Typ, auch der ganz anders ist wie viele andere. Aber ich muss schon sagen, ich hatte jetzt auch in Frankfurt mit Bruno Hübner und Freddy Bobic auch in Bern mit Christoph Spiecher, Freddy Pickel und auch in Salzburg mit Ralf Rangnick, Christoph Freund, richtig gute Sportdirektoren. Und deswegen, es zeichnet ihn einfach die Menschlichkeit aus, aber auch natürlich seine hohe fachliche Kompetenz.
Was zahlst du dafür? Ein 20er, oder? 2 Bier.
Ich hoffe, das ist eine ehrliche Meinung. Nein, ich weiß, es ist eine ehrliche Meinung gewesen.
Ja. Immer wer ihn hat, hat auch gleichzeitig einen guten Sportdirektor offensichtlich bei Adi Hütter in der Karriere. Also einer der dienstältesten Manager ist heute hier. Wir wissen, Michael Zorc und auch Rudi Völler, die hören auf. Und er hat noch einen Vertrag bis 2026. Sebastian Bernstorff.
Max Eberl gehört längst zum Inventar der Bundesliga. Früher als Spieler ein solider Profi, ohne besondere Ausreißer.
Ja, ich war dafür da, die Drecksarbeit zu machen, auf einer Linie rauf und runter, den Berti Vogts ein bisschen nachzuahmen.
Als Funktionär und Manager hat Eberl eigene Spuren hinterlassen, und zwar immer beim gleichen Verein. Max Eberl war die entscheidende Konstante in Mönchengladbach. Trainer kamen und gingen, Eberl blieb. Seinen Wunsch nach Kontinuität auf der Cheftrainerposition kann er eigentlich nur mit Lucien Favre umsetzen. Mit Hecking wäre es zwar möglich gewesen, doch da wollte Eberl nicht. Eberl wollte lieber mit Rose eine Ära prägen. Doch Rose hatte vor allem die eigene Karriereplanung im Kopf, nicht die von Mönchengladbach. Und Eberl muss feststellen, dass Rose bei der Borussia etwas gefehlt hat. Und das kann man vielleicht Identifikation nennen. Daran fehlt es Eberl nicht. Im Gegenteil, als Bayern München ihm den roten Teppich ausrollen will, verlängert er langfristig am Niederrhein. 22 Jahre ist er schon da, vielleicht sind es bald 27. Eberl könnte der Uli Hoeneß von Mönchengladbach werden. Doch Eberl erlebt am eigenen Leib, wie kräftezehrend der Job sein kann. Stress, Überlastung, Ärger, chronischer Druck, die üblichen Begleiterscheinungen. Eberl reagiert und nimmt im letzten Januar eine Auszeit, mitten in der Transferperiode, die allerdings Corona-bedingt mehr oder weniger ausfällt. Als Eberl zurückkehrt, muss er den Abgang des Trainers und die damit verbundene schlechte Rückrunde moderieren. Und der nächste Stress ist vorprogrammiert. Schwierige Vertragsgespräche mit einem halben Dutzend Leistungsträgern. Irgendwas ist einfach immer. Eberls Job frisst chronisch Energie. Wir fragen: Wie lange kann man diese Ochsentour durchhalten, Herr Eberl?
Ja, also du wirst auf jeden Fall nicht vertragsbrüchig. Also bis 26 sind wir schon mal. Aber kannst du dir darüber hinaus auch weitere Motivationen vorstellen?
Ja, Motivation ist es nicht. Aber ich sage mal, der Bericht ist wirklich sehr, 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 sehr treffend, muss ich sagen.
Und, irgendwas ist immer, ne? Also,
es ist so. Ja. Es ist so, irgendwas ist immer. Und Druck ist da von außen, aber auch Ambition, Druck, den man selber hat, weil man eben was erreichen möchte, weil man den bestmöglichen Job machen möchte. Dann muss man hier wieder moderieren zwischen Erwartungshaltung und trotzdem eigenen Anspruch. Man muss immer irgendwie ein Stück weit gerecht werden. Und die letzten Monate, das war schon sehr, sehr kräftezehrend. Ja, das habe ich gemerkt. Deswegen habe ich im Januar auch mich bewusst rausgezogen. Ich habe es gerade schon intern gesagt. 4 Wochen waren angedacht. Nach 2 Wochen war der Fall Prelimbolo. Meine Auszeit war vorbei. Ich war dann 2 Wochen wieder da und dann war Marco Rose. Also ihr könnt euch denken,
dass
diese 4 Wochen also dann im Grunde 2 Wochen waren. Das waren allerdings die schönsten 2 Wochen, weil wir haben jedes Spiel gewonnen, als ich nicht da war. Und ich war in einem schönen Ort in den Bergen gewesen. Und das war eine super Zeit. Und es ist so, dass dieser Job wirklich kräfteraubend ist, kräftezehrend ist. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich jetzt noch nie entlassen wurde. Dementsprechend bin ich jetzt 27 Jahre toujours in dieser Mühle drin. Und man merkt schon an dem einen oder anderen Tag mehr, dass es auch belastet und drückt.
Ist denn der Job leichter geworden, das Sportdirektor-Dasein durch die Pandemie, oder schwerer?
Ja gut, die Pandemie ist, glaube ich, für alle, also nicht nur...
Ich meine jetzt auch in der Argumentation, dass man sagt, hey komm, wir haben eben nicht so viel Geld in der Kasse, jetzt kannst du auch nicht mehr fordern. Also vielleicht ist es ja bei den ganzen Verhandlungen ein bisschen einfacher geworden.
Also ich wusste ja, auf was ich mich in Gladbach einlasse, als ich zum ersten Mal unterschrieben habe. Da war es eine große Chance für mich. Und jetzt mit den Verlängerungen wusste ich ja, was ich in Gladbach kann und was nicht. Natürlich hat man auch selber Ambitionen, natürlich hat man selber auch Ziele. Und das ist das, was unser Verein hergibt. Und ich lebe diesen Verein und das habe ich immer wieder gesagt, das ist jetzt kein Job mehr, sondern Gladbach ist eigentlich mehr Passion. Ich bin jetzt im Januar 22 Jahre in dem Verein. Und dann nimmt man das noch viel mehr mit als nur einen Job. Beim Job geht man nach Hause, schließt ab und sagt, das war's dann. Das ist da ein bisschen anders. Und das ist bei mir eben so ein Gefühl, ich bin einer, der seinen Job macht. Wenn ein Spieler, wenn er Lars Stindl den Elfmeter verschießt, fühle ich mich ein Stück weit mit verantwortlich. Ich sage, scheiße, wo hast du was? Das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber es ist so. Ich fühle mich für diese Aufgabe, für diesen Verein extrem verantwortlich. Das bin ich nicht alleine. Es sind ganz viele Mitstreiter, die einen super Job machen. Aber dadurch, dass ich jetzt so lange da bin, dass sehr viel mit mir in Verbindung gebracht wird, was mich sehr freut, was ich aber nur repräsentativ tue, weil es sind mehrere Menschen, die daran arbeiten oder viele Menschen, die daran arbeiten. Aber sagen wir so, die Ochsentour lässt Spuren.
Ja, wir haben es ja eben im Beitrag von Norman Soll ja auch schon gehört, dass die Identifikation dem Marco Rose offensichtlich in Gladbach gefehlt hat. Wieso hast du das nicht geschafft? Ist das auch ein Vorwurf, den du dir machst?
Natürlich. Wenn ein Spieler nicht verlängert, wenn ein Trainer nicht bleibt, dann nimmt man das als ein Stück weit eben auch Niederlage für sich mit. Wie gesagt, dieser Ausspruch, und das wurde mir jetzt in den letzten Wochen gerade vor dem Spiel in Dortmund sehr oft in den Mund gelegt, die Identifikation mit Marco Rose hat gefehlt. Das war Teil eines Interviews bei unserem Mitgedacht-Podcast, der über fast 2 Stunden ging, wo es eine Antwort war, die, du kennst meine Antworten, sehr lang waren und zwar nur ein kleiner Passus davon. Ja. Der wird sehr stark rausgegriffen. Aber am langen Ende muss man halt attestieren, wenn jemand dann eben nicht verlängert, nicht bereit ist, dann mit Identifikation ist es sehr groß, aber dann hat er sich halt für einen anderen Weg entschieden. Ich lebe diese Identifikation, das ist ein Stück weit eben auch mein Weg und meine Intention auch, mit einem Verein verbunden zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Wie lange, das muss man eben auch mal abwarten. Und da muss auch die eigene Kraft muss da sein, weil du als Sportdirektor musst vorleben, du musst vorweggehen. Und wenn du schwach bist oder dann muss man eben auch die Eier in der Hose haben und sagen, ich muss Entscheidungen fällen. Und das ist das, was eben immer wieder bei diesem Job auch betrachtet werden muss. Spieler, Trainer, Sportdirektor, irgendwann ist die Kraft eben auch mal vorbei.
Ich muss aber sagen, wenn ich kurz darf, also ich finde so eine Entscheidung, wie das zu sagen, ich nehme mich dann jetzt mal für seins 2 oder 4 Wochen raus, eigentlich total wichtig. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass das in dem Business ein bisschen eine Signalwirkung hat. Weil momentan nämlich, glaube ich, schon bei vielen so die Vorstellung da ist, man muss irgendwie bis zum letzten Atemzug halt irgendwie an der Sache festhalten und aber für sich wirklich mal eine Zeit zu nehmen und zu sagen, wenn ich das noch weitermachen will mit dem Spaß und mit der Energie, die ich dafür brauche, dann muss ich jetzt so eine Auszeit haben. Ich finde, dass das dem Fußball fehlt. Also ich würde mir wünschen, dass das viel häufiger tatsächlich passiert und dass das, ja, wie gesagt, eine Signalwirkung vielleicht auch hat.
Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Max ein sehr gut funktionierendes Team um sich herum hat, sonst wird es ja nicht funktionieren, logischerweise. Das war natürlich früher ein Stück weit anders. Da gab es einen Manager, der hauptverantwortlich war so ziemlich für alles. Das war im Trainerteam auch ganz anders. Du hattest einen Trainer, einen Co-Trainer, Torwarttrainer und Konditionstrainer hieß es damals noch. Das war's. Heute sind die Vereine ja ganz anders aufgestellt. Ich habe auch den Hut vorgezogen. Du hattest nur 2 Wochen anstatt 4 Wochen. Ich würde sagen, im Januar machst du 6 Wochen anstatt 4 Wochen.
Okay. Aber du hast auch noch...
Stefan hat ja noch... Ich denke, das ist ein super wichtiger Aspekt, der sicher zu kurz kommt, was Mara auch sagt. 2 oder 4 Wochen ist ja eigentlich nichts, für diese Belastung in den Jahren.
Du hast dich gerade gewöhnt, raus zu sein, ne?
Ja, so, er hat ja unter Ottmar Hitzfeld trainiert, viele Jahre. Wenn man das von Ottmar hinterher liest, mit dem wir ja auch noch viel zu tun hatten, wie der auch gelitten hat, auch körperlich gelitten hat in seiner Dortmunder Zeit, aber auch in der Münchner Zeit, wie er sich den Druck zu Herzen genommen hat. Immer von mir wird erwartet, ich muss liefern, wir müssen immer gewinnen. Und wie er daran, wirklich auch fast verzweifelt ist, oder wie ihn das körperlich gestresst hat. Merkt man, wenn ich jetzt Tuchel und Guardiola und Klopp gefühlt jeden Tag in irgendeiner PK sehe, wie schaffen die das alle? Total, wie schaffen die das, diese Mannschaften bei Laune zu halten, dem Druck, Medien, Social Media, was dazugekommen ist? Das ist extrem geworden, ist mehr geworden.
Und trotzdem, Stefan, glaubst du mit deiner These von T-Online, die wir uns mal angucken, dass er das länger macht? Oder wie ist das zu verstehen?
Genau, länger macht, also das hast du ja vorhin gerade, wird den anstehenden Umbruch meistern und noch langfristig, spricht er schon für sich, weil er seinen Vertrag verlängert hat, bis 26 und damit ist das Thema Bayern München, was ja mal aufkam, denn auch vom Tisch, sonst hätte er den Vertrag bis 26 nicht unterschrieben.
Schade, ne, oder? Bitte? Also ich gebe dir völlig recht, aber ich finde es schade, dass das Thema vom Tisch ist.
Nee, ich finde es nicht schade, weil ich bin schon verbunden auch noch zu Gladbach und bin froh, dass er da ist und jetzt sich entschieden hat, bis 26 zu unterschreiben. Und ich glaube... Und das ist ja dann auch dein Job. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, den Kader jetzt so aufzustellen und aufzubauen in den nächsten ein oder anderthalb Jahren für die, ich sag mal, nächsten 5 oder 7 Jahre. Und das kann ja, wer soll das sonst machen? Also der Max ist im Verein, kennt den in- und auswendig, es gibt keinen anderen.
Es wäre nur so spannend gesehen zu gewesen, wie es bei Bayern funktioniert
nein,
hätte.
Nein, das möchte ich mir auch nicht ansehen, weil nicht alles Gute soll kulminieren bei den Bayern. Es muss auch mal was Gutes woanders bleiben.
Okay.
Punkt. So schaut's aus, ja? Also, wir kommen zum Thema, die Zuschauer sind zurück, alle freuen sich. Und die Bundesliga-Stadien werden langsam richtig voll. Norman Soleder.
So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ja, ist denn schon wieder Normalität? Auf den ersten Blick sieht es fast so aus wie früher. Stimmung, Gesänge, wenig Abstand, ein atmosphärischer Quantensprung gegenüber der finsteren Geisterspielzeit. 41.000 Zuschauer in Dortmund, Saisonrekord. Aber in diesem Stadion ist das trotzdem erst der halbe Weg zur Normalität. So schaut's aus. Der erste FC Köln lastet sein Stadion übrigens gegen Fürth schon zu rund 80% aus. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW macht's möglich. Und die konsequente Anwendung von 2G. Der FC lässt also nur Geimpfte und Genesene ins Stadion. Basta. Heißt in der Konsequenz, du schließt die Nicht-Geimpften aus, damit mehr von den anderen rein dürfen. Medizinisch bestimmt vernünftig, doch viele Fans fordern trotzdem 3G einheitlich in allen Stadien. So schaut's aus. In Schottland und Spanien erlauben die Behörden teilweise schon wieder eine 100% Auslastung. Sind die völlig durchgedreht oder sind wir wieder mal zu vorsichtig? Weder noch. Spanien hat eine knapp 80%ige Impfquote, dagegen sind wir Waisenknaben mit unseren kümmerlichen 65%. Wer volle Stadien will, muss auch volle Impfzentren wollen. Doch die sind nicht in Sicht.
Ich hoffe einfach, dass halt sich noch mehr Leute impfen lassen. Das ist das Maß aller Dinge. Und ich hoffe, dass da halt die Leute, die meinen, sie müssen sich nicht impfen lassen, vielleicht mal auf die Intensivstationen schauen in die Krankenhäuser. Das liegt alles an uns, was wir tun.
So schaut's aus. Bleibt noch die Frage, was ist eigentlich mit den Ultras? Die hat jetzt nicht jeder vermisst, aber manchmal sind sie ja ganz lustig. Kommen die jetzt alle wieder und wenn ja, wann? Bleiben die weg und wenn ja, warum? Wie stehen die überhaupt zu 2G, 3G, Abstand und Maskenpflicht? Alles nicht sexy, klar, aber brauchen die Clubs nicht trotzdem Unterstützung? Es gibt nämlich Stadien, da dürfen 25.000 rein, es kommen aber nur 18.000. Und das Spitzenspiel in Wolfsburg sah nur gut 12.000 Zuschauer. Respekt, da kann man schon von einem echten Trauerspiel sprechen. Also, es wäre schön, wenn die organisierten Fans zurückkämen. Ein kleiner Stimmungsboost kann bestimmt nicht schaden, aber es gibt halt auch Standorte, ob mit oder ohne Corona. Da ist einfach Hopfen und Malz verloren. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Also das Stadionerlebnis kehrt zurück und da freuen wir uns deswegen, dass wir ein Vorstandsmitglied vom Verein Unsere Kurve jetzt begrüßen dürfen in der Schalte, nämlich Thomas Kessen. Hallo Herr Kessen.
Hallo, guten Tag.
Waren Sie eigentlich im Stadion jetzt am Wochenende?
Ich war leider nicht im Stadion, allerdings familiär.
Oh, das war jetzt nicht so gut zu hören, aber ich glaube, nächste Woche sollte das heißen. Mit anderen Worten, dieses Stadionerlebnis ist wieder da oder findet da irgendwie jetzt so eine Entfremdung statt, dass man sagt, ach, ich habe mich eigentlich dran gewöhnt, ich muss ja gar nicht mehr ins Stadion gehen, Samstagnachmittag, da kann man ja auch noch was anderes machen.
Ich glaube, Entfremdung ist ja tatsächlich ein ganz guter Punkt, denn schaut auf die Corona-Zeit als Daten.
Und das war die Skype-Schalte. Vielen Dank für das Gespräch. Die Entfremdung werden wir gleich nochmal klären. Dann gehen wir jetzt erst in die Werbung. Was bleibt uns anders übrig? Aber ich will noch einen Hinweis geben, was ganz wichtig ist. Nämlich Stefan Effenberg und mein gemeinsames Lieblingsthema. Respekt ist, wenn man abwinkt, haben wir gedacht. Aber seit letzter Woche darf man ja nicht mehr abwinken. Und das fand aber diese Woche auch wieder statt, ohne Konsequenzen. Was bedeutet das? Darüber reden wir auch noch. Und wir reden noch darüber, was die Dortmunder vielleicht mit den Bayern anstellen können. Sind sie jetzt wieder auf der Jagd oder sind sie nicht auf der Jagd? Und sie können vorher noch den Gewinn hinterherjagen, nämlich beim Gewinnspiel, dass sie dann entsprechend 3 Jahre kostenfrei wohnen können, wo immer sie wollen. Also spielen Sie mit und gleich geht's weiter hier.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Munich Airport Hotel zu München mit Hajo von Adel und Ben im Stahlwerk Doppelpass. Und gerade eben gab es eine kleine technische Panne bei uns. Da ging das Bild nicht richtig. Aber ich sage Ihnen eins, das Bild im Fernsehen ist gar nicht so entscheidend. Der Ton muss stimmen. Und zwar untereinander. Ja? Und auch, wenn man miteinander reden will und das bei der Schalte nicht funktioniert. Deshalb jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, Thomas Kessen ist jetzt am Telefon. Thomas, nochmal guten Tag.
Hallo in die Runde.
So, jetzt waren wir bei Entfremdung hängen geblieben. Und erklär noch mal kurz, warum ist das aus Fansicht, unsere Kurve e.V., so wichtig, dass diese Entfremdung wieder quasi zurückgefahren wird?
Ja, ob es wichtig ist, dass sie zurückgefahren wird, ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Erstmal bleibt festzuhalten, dass Corona gerade auch mit den Geisterspielen dazu geführt hat, dass sehr viele Fans gemerkt haben, dass man ja Samstag 15:30 noch ganz andere Sachen machen kann, auch ins Stadion zu gehen. Und wenn man jetzt so guckt, wie es derzeit in den Bundesliga-Stadien aussieht, ja, da scheinen manche auch Gefallen an ein Alternativprogramm gefunden zu haben.
Heißt, ich gehe lieber in den Biergarten aus.
Ja, oder Gassi mit dem Hund oder Schachspielen oder. Aber bei vielen, wo früher dieser Automatismus war, natürlich gehe ich Samstag zum Fußball, der ist oftmals nicht mehr da. Der ist jetzt durch Corona aufgebrochen worden und es bleibt spannend zu sehen, wie sich das noch weiterentwickeln wird.
Wie kann denn der Fußball oder wie kann die Fußball-Bundesliga denn dafür sorgen, dass man die Fans wieder zurückholt ins Stadion? Ich meine, die Großen, dazu gehört ihr wahrscheinlich auch, was die Fanverbindung angeht, haben nicht das Problem. Aber grundsätzlich in der Bundesliga können ja schon mehr rein und kommen nicht.
In manchen Standorten. Also ich kann ja nur sagen, für uns, wir hatten Bayern ausverkauft, wir hatten Dortmund ausverkauft, wir hatten gegen Bielefeld, wo 25.000 zu möglich waren, hatten wir 24.300. Also ich verstehe das, die Thematik ist auch da und über den Fußball muss diskutiert werden und wird auch diskutiert und es müssen auch Schlüsse gezogen werden. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass diese Menschen, die wirklich Fußball lieben und diese Gemeinschaft und die Gesellschaft, es geht ja um das Spiel, aber es geht auch um diese Gemeinschaft, dass das schon auch von den danach wieder gelächzt wird. Es gibt andere Alternativen, aber der Fußball bleibt definitiv eine große Alternative.
Sind wir denn zu zaghaft? Ich meine, international sind die Hütten voll. Ob in England, in Spanien, selbst bei der Europa League sind die Stadien voll. Nur in Deutschland machen wir noch nicht so viel.
Aber da spielen, glaube ich, auch verschiedene Sachen ineinander. Also zum einen haben wir es ja eben gehört, ist es tatsächlich so, dass das hierzulande halt einfach immer noch also eine vergleichsweise schlechte Impfquote gibt. Das ist ja was die Leute auch wissen. Dann gibt es eben die Diskussion mit 2G oder 3G. Das ist ja an anderen Standorten auch nicht so. Da wird von vornherein 2G gesagt. Und dann weißt du, du hast eben eine hohe Impfquote und auch tatsächlich nur die 2G-Leute im Stadion. Und dann glaube ich, dass es schon auch so ist, dass man den ZuschauerInnen ein bisschen Zeit geben muss. Also weil es wird dann immer jetzt gesprochen von der Europameisterschaft, da wurde das noch so stark so geframed, dass man gesagt hat, das ist ja eigentlich also eine richtig, richtig schlechte Idee, dass da so viele Leute im Stadion sind und das liegt noch gar nicht so lange zurück und jetzt sagt man aber, hey, wir machen jetzt eben auch wieder auf. Ich glaube, es braucht schon einen Moment, bis dieses Vertrauen wieder da ist. Man ist es überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kennt es ja auch von sich selber, in so einer Masse von Menschen zu sein. Das ist einfach total fremd nach diesen fast 2 Jahren. Und ich glaube, das wird einfach ein bisschen dauern. Aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, dass Fußball halt nicht nur auf dem Platz ist, sondern dass es eben auch eine Gemeinschaft ist, dass sich da Menschen treffen, dass es da Verbindungen gibt. Ich glaube, das wird ein Motor sein, der auch eine große Rolle spielen wird. Und in der Geschichte dann tatsächlich auch, dass an vielen Standorten, jetzt wo die Personalisierung der Tickets wegfällt und wo die ersten Standorte, je nach Bundesland, wieder volle Stehränge auch tatsächlich erlauben, dass die aktiven Szenen zurückkommen. Gut,
das war natürlich ein Argument besonders von den Ultras, dass sie gesagt haben, personifizierte Tickets wollen wir nicht. Unsere Daten wollen wir nicht so preisgeben, wobei das ist auch noch ein Thema für sich. Egal. Thomas Kessen, nochmal, ist es denn so, dass wir durch unsere schlechte Impfquote, die wir in Deutschland immer noch haben, im Vergleich zu anderen Ligen auch und anderen Ländern, dass deshalb es bei uns kein Leichtsinn ist, damit vorsichtig umzugehen?
Also ich persönlich sehe das definitiv so. Das ist ja sowohl in dem Einspieler vorhin vom Herrn Streich gesagt worden, auch jetzt Frau Pfeiffer sagt das ja genau richtig. Solange die Impfquote so schlecht ist, ist meine persönliche Meinung, tun wir gut daran, die Stadien nicht zu 100% auszulasten, zum Schutze derer, die hingehen.
2G oder 3G? Wofür ist unsere Kurve?
Unsere Kurve ist weder für das eine noch für das andere. Das liegt daran, dass wie überall in der Gesellschaft natürlich auch im Kreise der organisierten Fans diese Thematik sehr diskutiert wird. Es gibt welche, die sind dafür, es gibt andere, die sind dagegen. Da tut unsere Kurve sich logischerweise schwer, dann sich genau festzulegen auf das eine oder das andere. Ich persönlich muss allerdings sagen, favorisiere 2G, aber auch nur unter der Einschränkung, dass immer auch Ausnahmen für diejenigen geschaffen werden, die sich nicht impfen lassen können. Also in erster Linie Erkrankte, Vorerkrankte oder auch junge Menschen, kleine Kinder.
Dann vielen Dank, Thomas Kessen, für die Hinweise aus dem Fanlager. Tom, ist es, ich komme da noch mal drauf, müssen wir vorsichtig bleiben, müssen wir zaghaft bleiben, weil unsere Impfquote so schlecht ist?
Ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe, aber meiner Meinung nach, man kann sich mehr wagen aus meiner Sicht. Ich war ja bei der Euro auch unterwegs, ob in Sevilla oder in Kopenhagen, wo das Stadion ziemlich voll war, auch in London. Dort ist man damit anders umgegangen. Das will ich gar nicht bewerten, aber ich glaube, ich weiß nicht, unsere Impfquote schlecht ist, sind 65%.
Im Vergleich zu England,
aber England ist genauso. England ist eine ähnliche Impfquote. Schottland ist, glaube ich, höher. Frankreich ist sogar noch unter unserer Impfquote. Bei 2G sehe ich die Problematik, dass nachher die einzigen, die nicht geimpft sind im Stadion, Spieler sind, die sich nicht impfen lassen wollen. Die gibt es nämlich auch noch. Deswegen bin ich da nicht ganz so optimistisch, weil es gibt Sportler, aus welchen Gründen auch immer, die sich nicht impfen lassen wollen. Deswegen wäre ich für 3G. Ich glaube, dass es irgendwann jetzt Zeit ist, dass er die Eigenverantwortung zu übergeben. Das sind 1,5 Jahre Pandemie.
Ja. Und also 3G ist das Sicherste. Ja? Also
Rudi, das Virus wird bleiben, das habe ich gelernt. Ja. Das wird also auch in 3 Jahren noch da sein. Ja. Und ich glaube, dass man sich mehr wagen kann. Und es geht halt dann der ins Stadion, der das nicht für gesundheitsgefährdend hält, für sich selbst.
Watzke hat es doch sehr gut formuliert, finde ich. Es geht darum, um ein verantwortbares Risiko. Weil das Risiko wird nie null sein. Das hast du eben auch gesagt. Das wird bleiben. Und was ist verantwortbar? Und das hat Watzke, finde ich, mit dieser Formulierung eigentlich gut gesagt. Und was euer Gast eben am Telefon gesagt hat, davor haben die Vereine natürlich wahnsinnig Angst. Er hat ja gesagt, dass dieser Automatismus verloren geht, 15:30 Samstag oder zu den anderen Anstoßzeiten ins Stadion. Davor haben die Vereine wahnsinnig Angst. Ich glaube zu Recht. Ich glaube schon, dass es eine Entfremdung auch gibt, unabhängig von der Pandemie, sondern was so passiert ist im Fußball. Messi, 35 Millionen netto, das kannst du keinem erklären.
Das entfremdet auch, ja.
Ich glaube, das trägt dazu bei.
Ja. Wie geht ihr damit um in Gladbach mit der Situation? 3G, 2G, wie wird es weitergehen zukünftig?
Wir haben ja jetzt die neue Lage, dass wir jetzt quasi im Sitzplatz 100% auslasten dürften, Stehplatz 50%, das heißt 46.000 bei uns jetzt, die dann eben zugelassen werden. Wir werden erstmal mit 3G agieren weiter. Mhm. Wir werden schon auch Menschen die Möglichkeit geben, die halt nicht sich impfen lassen oder nicht genesen sind, ins Stadion zu kommen. Natürlich müssen wir auch Kindern oder, wie gesagt, Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können, aufgrund von Erkrankungen, wollen wir ein Stadion das Stadionerlebnis geben. Wenn es dann irgendwann eine neue politische Lage gibt, wo man sagt, okay, wir können 100%, dann muss es aber 2G. Ja gut, dann müssen wir uns Verein uns auch neu überdenken und nachdenken. Aber Stand heute ist es bei uns 46.000 und 3G.
46.000 im nächsten Heimspiel gegen
VfB Stuttgart.
Ja, gegen VfB Stuttgart. Ne, so ein bisschen dein Beritt, da lohnt sich das immer.
Gute nicht? Mannschaft, gut zusammengestellt, auch viele gute
Wir werden über die auch nochmal reden. Ja, ja. Wir kommen jetzt zum Spielzug der Woche bei Jana.
Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
Wir schauen wieder auf ein 2:1, diesmal aber im Spiel Dortmund gegen Augsburg und zwar durch Julian Brandt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also die Dortmunder mit einer Kontersituation, wir wissen alle, das können sie besonders gut. Hier Hummels mit der Balleroberung, dann über Wolf, der sich auf der linken Seite hier durchsetzt, sieht dann in der Mitte Marco Reus, der wiederum sieht Julian Brandt, der geht den ganzen Weg mit, der zieht dann ab und trifft in der rechten Ecke. Ja, da kann man mal klatschen. Julian Brandt ist ja immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. In dem Spiel, muss man sagen, war es eher Ersteres. Er ist nämlich mit seinem Siegtreffer definitiv zum Matchwinner geworden. Und die Dortmunder damit mit ihrem 8. Heimsieg in Folge. Das ist schon eine Marke. Jetzt muss man aber sagen, Rudi, dein Lieblingsthema Respekt. Es gab in diesem Spiel ja auch noch eine Aufregerszene. Stichwort Abwinken.
Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlberg. Yippie-yay-yay.
Es war sogar zweimal abwinken, nicht nur einmal. Und Stefan und ich haben uns das gerne nochmal angeguckt und wollen es euch auch nochmal zeigen. Wir beginnen mit Marco Reus, der im Spiel gegen Augsburg dieses Foul begeht. Und Stefan?
Ja, bekommt die gelbe Karte für das Foul. Winkt ab, aber der Schiedsrichter ist ziemlich cool. Hat das Fingerspitzengefühl. Es war ja letzte Woche ein großes Thema mit dem Schiedsrichter Aitekin. Mit diesem mit der gelb-roten Karte, die er zieht gegen Moderhut.
Tobias Welz war übrigens oder der Schiedsrichter gestern in dieser Begegnung.
Aber das gehört ja auch dazu zum Spiel. Ja, da sind Emotionen drin, ne? Das Publikum.
Klar. Aber auch auf der Gegenseite, das können wir uns auch gern direkt nochmal angucken. Sekiri, als er das Tor geschossen hat, gab es vorher einen Foul. Ja, deshalb wurde das Tor ja auch nicht anerkannt. Aber genau jetzt kommt die Szene.
Genau, also dafür bekommt er denn die gelbe Karte. Und jetzt gleich kommt die Szene.
Er lamentiert ein bisschen,
schimpft. Nee, jetzt kriegt er die Karte. Ja, so, ja. Und jetzt winkt er einmal ab. Ja, zweimal ab. Jetzt guckt der Schiedsrichter noch, winkt nochmal ab. So, Aitekin hat letzte Woche eben
von dem
Respekt geredet und das gehört sich nicht und das gehört nicht auf dem Fußballplatz. Ich finde, hier in beiden Szenen hat der Schiedsrichter richtig entschieden, eben nicht gelb-rot zu zeigen, sondern das gehört auch zum Fußball und zum Sport dazu. Das sind die Emotionen, wie gesagt, und ich finde hier sehr gut entschieden und ich wiederhole mich auch von letzter Woche, dass da Aitekin falsch lag.
Ja. Was aber wirklich nervt, ist dieses Abwinken bei so klaren Entscheidungen, wo du siehst, der Spieler muss eigentlich wissen, da war nichts oder da, ja, und trotzdem wird abgewunken. Das nervt echt und das ist sehr viel geworden, finde ich.
Wir können uns ja die Szene aus
dem Gladbach... Da finde ich aber Schwalben viel schlimmer als ein Abwinken.
Ja, das stimmt. Ja. Wir können uns die Szene aus dem Gladbach-Spiel ja nochmal angucken. Moderhut, dein früherer Spieler, kannst du das verstehen, dass Dahoud da gesagt hat, ach Mensch, das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier pfeifst? Max?
Ich war ja auch ein emotionaler Spieler und ich weiß, dass ich mich auch nicht immer regelkonform verhalten habe. Ich habe das in der PK am Donnerstag vor dem Spiel Wolfsburg gesagt. Es geht halt für mich darum, dass es dann einheitlich gehandhabt wird. Es kann nicht an einem Spieltag oder an einem Spiel als Erziehungsmaßnahme gelten.
Klar.
Und dann in den nächsten Spieltagen wird es nicht mehr geahndet. Das wird dann irgendwie komisch. Also entweder alle oder gar nicht.
Aber wenn man jetzt beim DFB schaut, nach dieser Szene mit Aitekin, hat der DFB ja Aitekin erstmal in die zweite Liga verfrachtet und er hat die erste Liga an diesem Spieltag, siebten Spieltag, nicht gepfiffen. Und Tobias Welz hat es durchgehen lassen. Ist also jetzt die Tendenz, Frage, darf ich meckern, darf ich abwinken oder bin ich dann respektlos? Ich glaube, was ist los?
Also ich glaube nicht, dass jetzt diese Degradierung von Aitekin zum Spiel Regensburg mit der gelben roten Karte von Dahoud zu tun hat. Das glaube ich nicht. Weil weil viele Erstligaschiedsrichter zweite Liga gepfiffen haben, weil sie müssen auch ein gewisses gewisse Anzahl an Zweitligaspielen gepfiffen haben.
Ja, aber dass das jetzt gerade im Anschluss kam.
Aber das finde ich jetzt, es wäre sehr
zufällig.
Aber ich glaube nicht, also DFB hat ja eher Interesse.
Unabhängig davon?
Genau, ich glaube, dass der DFB eher Interesse hat, dass dieses Abwinken und dieses Reklamieren und dieses Versuchen zu, wie sage ich das jetzt, zu betrügen, ohne dass Betrug jetzt dazu hochgehangen wird, aber ein Stück weit eben geahndet werden soll. Aber wie gesagt, es geht um die Vergleichbarkeit. Ich kann nicht sein, dass ein Spieltag in einem Spiel gemacht wird. Wir hatten es ja auch mal mit Player in Leipzig, da Tobias Stieler in einer Aktion zwei gelbe Karten gegeben, was sehr hart war für uns damals in der Wahrnehmung. Okay, aber die haben uns auch beschwert, wie Dortmund letzte Woche. Wir haben es aber ein Stück weit akzeptiert, jetzt hat es Dortmund erfahren und jetzt gibt es dann am nächsten Spieltag wieder vergleichbare Szenen, wo man sagen muss, ja gut, aber warum jetzt nicht? Also erziehen wir, also ihr seid alle Väter oder Mütter und habt Kinder und sagt, okay, ich kann nicht einen Tag so sagen, du darfst das und am nächsten Tag darfst du es nicht mehr, damit dein Kind irgendwann nicht wissen, was Regeln bedeutet. Und das ist bei den Spielern genauso. Und wenn die Schiedsrichter die Chance haben, dann müssen sie es einmal einheitlich durchziehen, dann gibt es mal einen Aufschrei, 3, 4, 5 Wochen, dann ist es aber akzeptiert.
Aber habe ich dann nicht noch mehr steriles Spiel? Wir haben ja schon genug sterile O-Töne, Interviews, worüber wir uns manchmal ärgern aus der Liga. Wenn jetzt noch mehr die Emotionen runtergebeamt werden, dann haben wir bald nur noch ein steriles Spiel und das ist dann Schach oder was?
Ich weiß jetzt nicht, woher das beim DFB kommt auf einmal, weil es wird ja schon irgendwie seit gefühlt Jahrhunderten abgewinkt.
Ja.
Ich fand diese Szene...
Und manchmal auch zu Recht.
Ja, auch zu Recht, die wir jetzt gesehen haben, harmlos. Es geht ja bei den untersten Klassen los. Man könnte aber auch natürlich mal bei den Trainern und Sportdirektoren etc. auf der Bank
krank anfangen. Ja, was da teilweise los ist, ist ja, wenn man jetzt vorbildliches Verhalten möchte, und das geht ja bis zu den Top-Trainern, das erleben wir da jetzt ja auch nicht.
Aber immer. Warum
da
darf ja ich Stimmung mich nicht gemacht. Aufregen?
Ja gut, ich sage ja nur, wenn man das möchte, aber
du darfst dich irgendeine
abwinkt, ist ja...
Nee, darf ich nicht. Na,
doch, du darfst dich aufregen. Es geht nur darum, dass der Schiedsrichter eine Respektsperson sein soll. Und ja, der muss irgendwann ja nicht, eine Grenze,
weil dann hast
du
auch
kein schönes Spiel mehr, wenn du keinen autoritären Schiedsrichter mehr hast.
Ich habe ihn noch nicht beschimpft. Der Hut hat bestimmt nur gesagt, ach Manno oder irgend sowas. Ja? Weil er gesagt, das war für mich kein Foul. Das ist doch nicht schlimm. Also wir reden doch wirklich über Fußball. Ich verstehe es nicht. Stefan, hilf mir.
Ich verstehe es auch nicht.
Ja, ja, aber komm, also, ich finde, mit so einem Abwinken, ja, dass man Körpersprache mal übersetzt in verbale Sprache, heißt schon, du lagst falsch und nerv mich nicht.
Ja.
Und das ist schon.
Aber ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen Abwinken in der Sekunde, in dem Moment oder permanentes Abwinken. Mhm,
genau.
Dann bin ich bei dir. Mhm. Da würde ich dann auch einschreiten. Also, das sind zwei total verschiedene Paar Schuhe. Aber in dem Moment, in der Situation abzuwinken, ja, das gehört schon dazu. Das gehört schon
Finde
dazu.
Finde ich auch.
Ja, also wenn einer natürlich permanent, so wie Max früher, ja, das war ja auch permanent, dann muss der Schiedsrichter natürlich einschreiten. Ich war da ganz anders.
Du warst da kann ich mich wirklich dran erinnern. Also wenn man ein Spiel von Stefan Effenberg gesehen, für alle Jüngeren, ja?
Nein, faul
Spiel, kaum aber faul, kaum Gemeckere.
Das stimmt ja nicht.
Ja, eben.
Nein, das stimmt nicht. Faul ist ja eine Geschichte für sich.
Ja, aber...
Nein, aber ist doch, oder
aber ist das nicht noch... Also als ihr gespielt habt, war es doch so, da konnte ich mich noch aufregen. Da war auch mal vielleicht dann die Grenze überschritten. Aber jetzt habe ich immer das Gefühl, es wird immer steriler.
Ja, aber es wird auch anders darüber diskutiert. Es wird auch anders wahrgenommen. Es wird an einem Wochenende in die Richtung diskutiert. Ja. Respekt vom Schiedsrichter, an der anderen Woche diskutieren wir. Aber die Bundesliga braucht Emotionen. Also es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Wir noch gespielt haben, gab es weniger Live-Spiele, es gab weniger Kameras, es gab weniger Berichterstattung darüber. Ich bin auch ein Mensch, der emotional ist. Jeder vierte Schiedsrichter weiß das, dass ich sehr, sehr emotional war und wahrscheinlich schon 100-mal abgewunken habe. Das weiß ich. Und Vorbild ist ein gutes Wort. Wir sind Vorbilder. Trotzdem sind wir auch natürlich mit Leib und Seele dabei. Also Schiedsrichter muss das Gespür haben. Ist es jetzt ein Abwinken, wo ich sage, komm, da schaue ich drüber weg, oder ist es wirklich ein permanentes? Ja. Da muss man schon reagieren, weil da muss der Respekt schon erhalten bleiben.
Und also die Trainer, das Entscheidende, glaube ich, das Entscheidende ist das Gespür des Schiedsrichters. Das wird immer so bleiben, weil es wird immer Emotionen geben. Wenn einmal heftig getroffen wird, dann tut's weh, dann ärgert er sich, dann wird er auch mal sich vom Schiedsrichter aufbauen, solange das im Rahmen bleibt und der Schiedsrichter das steuert, ist das Teil des Spiels.
Und bei den Trainern ist es ja ähnlich. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Der eine kann es schlechter und der andere besser. Julian Nagelsmann hat auf jeden Fall es geschafft, Sané und Süle wieder in die Spur zu kriegen. Darüber wollen wir gleich noch reden. Und die Bayern spielen ja heute gegen Frankfurt. Vielleicht verlieren sie ja, das wird die anderen freuen. Bis gleich. Die Bayern-Fans natürlich nicht.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Und noch einmal zurück im Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen mit Heiko von Hadel und Bent. Und wir haben noch eine Rubrik für uns aufzulösen und das macht Jana, nämlich mit der Teamanalyse. This
magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Und da schauen wir auf den FC Bayern. Die sind ja in der Bundesliga heute erst gefragt gegen Frankfurt, konnten sich aber ja unter der Woche schon mal warm schießen. Und zwar in der Champions League. Dieses 5:0 gegen Kiew, also der nächste Gala-Auftritt der Münchner. Und es gab sogar Sprechchöre von den Fans für zwei Spieler, die besonders herausragten. Und zwar Niklas Süle und Leroy Sané. So ein bisschen die Sorgenkinder der Vergangenheit, aber selbst die laufen unter Julian Nagelsmann zu Hochformen auf. Man hat einfach das Gefühl, egal was Julian Nagelsmann da in München anpackt, wird derzeit einfach zu Gold. This
magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Und Robert Pires, der Weltmeister aus Frankreich, hatte noch einen draufgelegt, indem er gesagt hat, also der FC Bayern ist für ihn das Fußballmaß aller Dinge in Europa. Stimmst du zu, Stefan?
Recht hat er, ja. Also es gibt natürlich noch ein paar andere Vereine.
Wo haben die Frankfurter eine Chance heute, wenn sie dann gegen das Maß der Dinge antreten müssen?
Achso, du redest jetzt gegen Frankfurt. Nee, die haben keine Chance.
Nein, ich meinte nur, grundsätzlich hast du recht. Haben wir
abgehakt. Nein, in der Champions League, also
im Moment am besten.
Ja. Sie setzen ja permanent Woche für Woche Ausrufezeichen, ja, für die Bundesliga national und international auch. Und
die Frankfurter sagst, haben keine Chance heute.
Nein.
Viel Spaß, Bayern-Fans. So, und jetzt, ja, mehr gibt es ja nicht zu sagen. Wenn sie keine Chance haben, müssen wir darüber nicht mehr sprechen. Warte mal nächsten Sonntag. Wenn sie
bist du Frankfurt-Fan?
Nein, aber ich finde, die Bayern können ruhig mal verlieren, damit es spannend bleibt. Liebe Bayern-Fans, ich grüße euch alle. Jana, du hast noch was, nämlich was ganz Tolles, Spenden.
Spenden, dann fangen wir damit an. Erstmal eine kleine Geschichte vorab. Und zwar Professor Alfons Madea war ja unser Schaltgast in der letzten Woche. Ihm ist eine Phrase unterlaufen, dafür musstest du zahlen. Du bist in Vorkasse gegangen.
Genau.
Es gab ein Zettelchen von Alfons Madea. Er hat doppelt zurückgezahlt.
Dankeschön.
Das nehmen wir dann also als Spende und sagen vielen Dank. Außerdem die Spenden aus dem Publikum. Vom FC Gundelfing 40 Euro, dann Rathaus Mömbris und der Bayern-Fanclub Horbach, schauen wir mal. Dann der FSV 06 Oratal, der TUS Vollmerdingsen und Ambrust Gebäudedienste aus Groß-Gerau. Und zum Abschluss noch von Marco Bömmel und Stefan Bausewein. Sie merken schon, das ist eine Menge. Insgesamt sind 270 Euro zusammengekommen. Also von wegen Corona, wir verzeichnen hier trotzdem Rekordsummen. Vielen Dank, alles natürlich für den guten Zweck. Und dann noch ein Hinweis, und zwar, ich sage immer so schön, nach dem Doppelpass ist vor dem Doppelpass. Am Montag geht es um 21.45 Uhr weiter mit dem Maschinensucher-Doppelpass zur zweiten Bundesliga. Hadi Töne moderiert und empfängt Ruven Schröder und Aaron Hunt. Also auf jeden Fall einschalten. Bei Schalke gibt es ja immer einiges zu besprechen.
Man muss gar nicht einschalten, man muss es einfach anlassen. Nämlich jetzt gibt es im Anschluss Bundesliga pur die Highlights des siebten Spieltages. Wir sagen ganz besonderen Dank an Max Eberl. Danke, dass du da warst.
Gerne, danke.
Danke in die Runde, die mich wieder toll unterstützt hat. Und nächsten Sonntag gibt es wieder Doppelpass, 11 Uhr. Bis dahin.